Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Wir haben eine fantastische Sendung heute bei uns. Alex Schlüter, Kommentator bei DAZN, und Ralf Gunisch, ehemals Rocket Beans TV, jetzt DAZN. Und Tobias Escher ist auch da. Dieser Platz ist leer, da sollte eigentlich Nico sitzen. Vielleicht kommt er noch im Laufe der Sendung. Wir werden es sehen, wenn es jetzt losgeht.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Schön, dass ihr da seid, Bundesliga Live, die einzige Fußballshow der Welt. Heute, ihr habt es gerade gesehen, fantastische Besetzung. Dieser Stuhl ist leider leer. Da könnte Nico sitzen, da könnte Etienne sitzen. Wir haben gedacht, ey, wir sind so viele Leute hier heute. Einer muss gehen. Und dann haben wir überlegt, wer kann, ach, das ist nur Krogi. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, wer macht freiwillig Platz? Eddie hat gesagt, ey, wisst ihr was, Leute, wir sind so viele Leute heute zur aber Frankfurt.
Wenn, da, ey, bist du ja, komm! Sagen,
aber wenn Krogi da ist, macht er ja Ton. Und Ton macht er ja nur, wenn jemand da ist.
Also, der Nico verkabelt sich, der ist gleich
sagen,
da.
Etienne, muss man sagen, hat den Mario Gomez gemacht. Also ja, Mario Gomez hat ja vor dem Bayern-Spiel erklärt, er könne sowieso nicht Niklas Süle wegrennen. Deswegen hat er zu Weinzierl gesagt, er möchte nicht spielen. Ja. Und das hat Etienne auch gesagt, er könne sowieso nicht mit der Kompetenz hier heute mithalten. Ja. Deswegen bietet er freiwillig an, auszusteigen. Ja.
Und die Eintracht hat nur 2-2 gespielt, oder? Also da muss man auch nicht in die Sendung kommen. So, jetzt zu euch. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Wer regelmäßig DAZN schaut, der kennt dich auf jeden Fall. Und dich muss ich nicht mehr vorstellen. Du kommentierst da sehr viele Spiele, meistens Premier League auch. Oder sehr,
Premier League, Champions League haben wir jetzt, der ein oder andere hat es mitbekommen. Das heißt also, Ralle und ich haben da auf Dienstwegen viel miteinander zu tun. Ja. Ich stelle ihm die dummen Fragen und er gibt die schlauen Antworten im Bereich Champions League und Premier League.
Ja. Moin. Ne? Das Sorry, ist Nico. Dass ich zu spät bin. Kein Problem.
Ist okay. Ja, ich kann dazu nur ganz kurz sagen, ich freue mich ungefähr, danke schön, seit 3 Wochen wie ein kleines Kind darauf, wieder hier zu sitzen.
Ja.
Und seitdem ich gestern dann spontan gehört, dass ihr beiden auch hier seid, habe ich meine ganzen Termine heute so ein bisschen zusammengeschoben und bin trotzdem ein bisschen zu spät. Aber ich freue mich riesig,
Okay. Hier zu sein. Dann muss ich einfach in Zukunft immer sagen, dass ihr beide hier seid.
Dann bin ich auch pünktlich.
Dann bist du auch pünktlich da. Okay, ja, so funktioniert das also, alles klar. Ja, genau, und du kommst da weit rum, du stehst auch immer auf dem Rasen mittlerweile, sogar auf dem Heiligen Rasen. Es gibt ja manchmal auch so günstigere Produktionen, wo man dann aus dem Studio heraus kommentiert, aber ihr seid bei den Champions League spielen sogar vor Ort, ne?
Ja, wir sind ganz nah dran.
Außer in Glasgow.
Da fällt mir eine lustige Geschichte in Glasgow ein, als man uns nicht mehr rangelassen hat, weil die Ordner irgendwie andere Pläne hatten. Da kann Ralf nachher ein bisschen was zu erzählen. Wir haben es ganz gut gelöst, aber uns auch fast mit den Ordnern in Glasgow geprügelt. Das zeigt, wie grenzwertig die Geschichte war.
Nee, grundsätzlich der Ablauf ist so, es gibt immer so einen UEFA-Supervisor, der ist quasi der Herr über alles. Also der darf wirklich auch alles. Und wenn er sagt, ich gehe jetzt in die Kabine, dann geht er halt in die Kabine, sagt keiner was. Und nach dem Spiel wollten wir dieselbe Position wie vor dem Spiel quasi einnehmen, unten an der Eckfahne, aber noch auf dem Kunstrasen. Den Rasen darfst du nicht betreten. Da gucken sie aber auch wirklich genauer als beim Video Assistant Referee, gucken sie dahin, dass du es nicht berührst. Und Spiel zu Ende, wir stehen unten, wollen gerade ran und dann steht eine Dame mittleren Alters mit einem Ordnerleibchen und sagt, nö, dürft ihr nicht. Ja, aber Sendung live in 30 Sekunden, nö. Und dann kommt gerade der FIFA-Typ um die Ecke, extrem wichtig, weißt du, hier behangen mit 8 Schlüsselanhängern und hier Badges und so. Und sagt halt, ja, nee, das geht schon klar. Nö. Und er hat's versucht, aber du hast halt echt gesehen, diese Ordnerin, wahrscheinlich mittlerer Rang in der Befehlskette, aber in England, beziehungsweise Schottland, Großbritannien, da wird nicht Richtung Platz gegangen. Wenn die das nicht sagen, darfst du das nicht. Da kann sich die UEFA querstellen. Das war sehr lustig. Und dann haben wir tatsächlich
Weil du hast ja, hast du einen kleinen Mann im Ohr? Man hat ja normalerweise dann bei so Sendungen, bei der Champions League, dann immer auch noch den Leiter der Sendung im Ohr, mit dem man dann kommuniziert. Und ich war unten mit Ralle nach Spielende und er hat halt gesagt, so, okay, geht jetzt zu eurer Position, ja. Probleme. Hier ist eine Frau, die uns nicht lässt und dann hat sich in der Zeit, dann hat sich so eine richtige Ordnerkette aufgereiht. Also es war wirklich so ein bisschen hier G20-mäßig dann irgendwann, dass da so eine komplette Ordnerkette da war, die unser Team nicht durchgelassen hat. Und dann hast du denen die ganze Zeit auf und sagst, ja, also wir geben jetzt ab. Ja, ist schwierig. Wir kommen halt nicht an die Position, wo wir jetzt eigentlich moderieren wollten. Ja, okay, dann sage ich dem Kommentator, wir ziehen das noch ein bisschen. Dann hat der liebe Jan Platte was, glaube ich. Ja. Hat noch ein bisschen irgendwas erzählt im Nachhinein. Und dann kam dieser Offizielle, dieser von der UEFA und ich weiß noch, wie ich unserem LDS gesagt habe, okay, der regelt das, wir können dann gleich, er kann runtergeben, dürfte losgehen. Und dann sehe ich nur aus dem Augenwinkel, wie dieser UEFA-Offizielle bei der Frau steht und sehe nur, Und dann mussten wir, weil er dann noch abgegeben hat, dann mussten wir anfangen zu senden. Ich meine, wir können ja auch nicht einfach 20 Minuten
aber
einfach
da stehen. Aber das sind doch die geilen Momente.
Und es war auch sehr lustig im Nachhinein. Ja. Also wir haben dann einfach vor der Ordnerkette angefangen zu moderieren. Also die waren hinter uns und Ralf und ich haben dann gemacht. Und ich weiß noch, dass du gesagt hast, komm, wir machen das so ein bisschen wie bei wie auf dem Spielfeld, wenn so Mauer ist, wenn Freistoß ist. Wir versuchen so ein bisschen zurück zu tippeln und damit irgendwie unsere Position zu erarbeiten. Und am Ende waren wir da, wo wir hinwollten.
Aber das stimmt. Das hätte schon gedauert. Ja. Hätte Ordnerkette. Das ist das wäre ein goldener Moment für dich. Also ich hätte schon die ganzen Trophäen gesehen.
Das ist Grimme-Preis.
Ja, ist so. Damals Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Genau. Marcel Reif und Günther Jauch. So, das ist,
ne? Ja, aber Marcel Reif hatte Günther Jauch, ich hatte Ralf Gunnisch.
Ja, nein, ich hatte Alex Schlüter.
Ja, man, es war sehr gut. Aber es war grenzwertiger, als ich im Nachhinein, ich glaube, man kann das leider bei uns nicht mehr sehen, aber in der Kamera sah es nicht so wild aus, wie in diesem Moment da im Live. Und weil dann zum Beispiel der Moment kam, dass wir einen Monitor hatten, den haben wir ja hier auch, und das ist ja manchmal ganz gut, wenn man Szenen analysiert, weil man ja die, wenn man da steht, da sieht. Der Zuschauer sieht sie auf dem Fernseher, wir müssen die auch irgendwie sehen, um dann zu analysieren, hier hätte der Verteidiger weiter rausrücken müssen. Und dann hatten wir diese, habe ich über den LDS gehört, so, jetzt fangen wir an. Ihr seid in 20 Sekunden drauf und ich sag, okay, also wir stehen jetzt hier vor den Ordnern, nur einen Monitor haben wir nicht. Und dann weiß ich noch, wie einer unserer Mitarbeiter durch diese Ordnerkette durchgeprescht ist. Und ich habe wirklich gedacht, okay, ich muss mich jetzt konzentrieren, die ersten Worte zu sagen. Und irgendwie hat er mit letztem Einsatz und ein Ordner hat ihn noch so halb weggerissen, hat uns einen Monitor hingestellt, 3, 2, 1 und dann haben wir angefangen zu moderieren.
Aber das sind ja Dinge, die kriegst du halt als Zuschauer ja nicht mit.
Ja,
das ist halt, ja.
Dann macht wahrscheinlich richtig. Nee, schade eigentlich, ehrlich
gesagt. Ja, aber ich meine, man konnte sehen, dass hinter uns einfach nicht das Spielfeld war wie sonst, sondern so eine Ordnerkette von
wir waren halt im Marathon vor.
Menschen.
Weißt du, so. Ja. Im Marathontor im Prinzip auf dem Weg zum Platz. Das war tatsächlich sehr lustig und da hat die UEFA nichts zu melden gehabt. Und die dürfen sonst alles. Also wirklich alles.
Das ist lustig,
alles.
Ja. Ich erinnere mich damals, ich habe mal so ein Format gemacht, als ich, da habe ich auch mal so Champions League-Spiele abgereist. Und da durften wir auch immer, also es gab so Drehgenehmigungen und ab und zu haben wir uns bis ans Spielfeld vorgewieselt. Und je weiter du ans Spielfeld reinkommst, desto strenger wird das. Und einmal gab es auch richtig Ärger von so einem FIFA.
Weil hast du die Linie berührt?
Ja, wir haben uns, also wir waren schon bei diesen Trainerbänken vorne und so. Und dann, man sieht schon so diese strengen Augen von diesen Leuten und so. Die sind ja auch richtig, sind nur so großgewachsene, gut angezogene Typen. Die sehen aus wie Auftragskiller. Also so Leute, die man dann auch respektiert. Ja. Das ist, ich kenne das, das war auch sehr heikel teilweise.
Ja, Pam, ist sogar großer Experte, was das angeht übrigens. Der ist ja bei uns in der Champions League auch quasi der Ersatz für Ralf, sagen wir intern. Und wenn Per da unten steht, ist das jemand, den du quasi immer wieder so ein bisschen vorschieben musst, weil du halt, weil er sich auch gerne so im Reden verliert. Und vielleicht ist er auch noch zu sehr Eckspieler und ist dann direkt immer auf dem Spielfeld. Und du weißt aber, gleich kommt die Ordnerin und grätscht ihn von hinten weg. Aber
das wäre so schön gewesen.
Oh, gut. Das sind die Momente, wo ich so eine Behind-the-Scenes-Kamera ganz schön
ja.
Weil ich würde gerne ein Bild von der Ordnerin haben. So, das würde mich...
Die war auch gut im Fernsehen prominent, weil die stand halt so halb links hinter uns. Und
ja, ich weiß nicht, ich hab dir noch Screenshots geschickt, ne? Vielleicht müssen wir das nochmal rauskramen.
Ja. Also
diese Frau. Ja,
das stimmt. Also das haben wir sie zu Hause von erzählt haben. Ich habe meinen Job heute gut gemacht.
Hat keiner den Nasen berührt.
Oh Gott, wie die Dame zu Hause ist dann wahrscheinlich auch mit den die Vorgarten vermutlich, den darf auch niemand betreten. Und da hat sie so wahrscheinlich so drei Jungs, die wollen immer Fußball spielen.
Aber mag ich persönlich, muss ich sagen, ist ein sehr schönes Bild, was ernsthaft, was ich mir vorstelle, dass sie einfach die Kerle, die da gemeint haben, sie sind jetzt irgendwas Besonderes, nur weil sie eine Kamera dabei haben, mal schön in die Schranken verwiesen.
Ja, 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 gerade der Ralf Gunnisch, diese abgehobene Sau.
Ja. Christo hat ihn gut geerdet, dieser Abend, kann man schon sagen.
Kralle? Kaum hier.
Nein, ich piek's ihn nur ein bisschen, weil er so selten kommt. Das ist einfach nur
verletzte Gefühle. Ja. Wir sollen auch arbeiten, es tut mir leid.
Ja, das ist korrekt, genau. So, jetzt das haben wir so ein bisschen uns warm geplaudert. Jetzt lass uns mal ein bisschen zu Tobias Escher
kommen. Tobi, ein Lord!
Komm, Tobi, du brauchst ein Bier. Noch nicht ein Wort gesprochen hat.
Ja, man gibt es eigentlich in eurem Sprachgebrauch das Wort Wütchen noch.
Ja. Wütchen. Das ist eher so im Rheinischen.
Aber das ist.
Hier hieß das Kiosk eigentlich, oder?
Heißt das Kiosk auch, oder nicht?
Sagt schon Kiosk in Hamburg, ne?
In Berlin das Späti.
Späti ist Berlin,
ja. Wer hat das mitgebracht?
Und in München sagt man gar nichts dazu, weil es sowas einfach nicht gibt. Nimm dir.
Ihr habt nicht nur ein paar Süßkram mitgebracht, sondern was anderes habt ihr das mitgebracht. Ja, wir kommen ja nicht mit leeren Händen.
Also ich habe die Süßigkeiten-Tüte, aber wir wollten euch ein bisschen zeigen, was wir auf DAZN so machen, wenn gerade nicht Champions League oder Premier League ansteht. Und da haben wir ja auch Bundesliga-Highlight-Rechte. Man kann für diejenigen, die das nicht kennen, wenn ich den kurzen Werbeblock nutzen darf, ja sagen, wir haben Wir haben Features auf der Seite, also auf The Zone, wenn du bei uns Kunde bist. Das heißt also so Non-Live-Content, lustige Geschichten. Übrigens, da soll ich von unserem Chef nochmal herzlich grüßen ab dem 11. Februar. Jeden Morgen, der Name wurde nämlich vor 5 Minuten erfunden, The Zone Breakfast, ein neues Feature. Also das sind zum Beispiel Dokumentationen über den Fußball.
Wir müssen mit dem Namen kommen. Der ja. Alex ist nicht auf Sendung.
Okay, dann nehmen wir das jetzt.
Okay, wir nehmen es Breakfast.
Breakfast 3, 2, 1, okay, wir nehmen es. Haben Live-Content, also Live-Spiele, da dürft ihr dann mit Ralf Gunnisch vorlieb nehmen. Und dann haben wir natürlich auch Bundesliga-Highlights. Und die haben wir euch mitgebracht. Wir haben ein Format 90-90. Das heißt also, innerhalb von 90 Sekunden erzählen wir den Zuschauern, was auf den Plätzen, also 90 Minuten über, und zwar bei allen Spielen am Samstagnachmittag passiert ist. Das ist doch ein geiler Name,
oder? Können wir das, gucken wir uns das jetzt an?
Mhm. Also, wenn Tobi das hinkriegt,
technisch. Ja, pass auf. Das heißt, das wird nicht im VOD sein. Wenn ihr live dabei seid, yeah, ihr seid cool. Wenn ihr jetzt auf YouTube die Folge schaut und ein bisschen Verspätung, weil ihr arbeiten musstet oder irgendwas anderes Unsinniges, es tut uns wirklich sehr leid. Wir dürfen es aus rechtlichen Gründen nur in der Live-Sendung zeigen. Entschuldigung, aber ihr könnt es euch auf The Zone natürlich angucken. Und jetzt gucken wir uns das hier gemeinsam live an und dann behalten wir in Erinnerung, was wir sehen, weil darüber reden wir nämlich. So. So, vielen Dank für euer Geschenk. Ja, es fühlt sich richtig gut an. Echte Spielszene.
Echte Bundesliga-Bilder.
Doch mal eine Fußballsende. Ja, und wenn man das hier nicht gesehen hat, könnt ihr euch das natürlich auf The Zone anschauen. Da gibt es auch die Zusammenfassung. Ich mache jetzt auch nicht zu viel Werbung, weil es wird hier nicht bezahlt, keine Sorge. Aber ich gucke das auch privat tatsächlich immer. Auch als Sendungsvorbereitung kann man sich die Zusammenfassung noch mal quasi in 5 Minuten Blöcken ungefähr.
Das wollte Nico doch jetzt sagen.
Echt? Wolltest du? Hast du gerade gesagt, dass du das sagen wolltest?
Ja. Nee, aber ich habe nur erzählt, dass das für mich wirklich so ist. Ich habe gestern wieder da gesessen und alle möglichen Zusammenfassungen. Ja. So. Ich mag das wirklich sehr gerne, weil es ziemlich schnell, nicht so viel Schnickschnack drumherum ist. So.
Ja.
Schnell durch.
Zack, zack, zack. Ich finde auch.
Kommt gut durch ein Spiel.
Ja, meine sehr gute Sendungsvorbereitung. Ganze Woche an den nichts gucken, gucke ich mir das einmal an und dann mache ich hier einen Larry. So, jetzt reden wir natürlich auch über das, was.
Okay. Das, was also du hat gesehen. Niemand das Spiel, über das wir jetzt reden, komplett gesehen, sondern nur das.
Nein. Basis ist hier. Nee. Also, wir halten uns hier streng natürlich auch an den Tagesordnungspunkt, den Tobias Escher erstellt hat. Und deswegen fangen wir an mit Doll, neuer Trainer in Hannover. Dass Breitreiter geht, das wussten wir alle. Es war, seine Tage waren gezählt. Es war eine Farce zum Schluss, ja, im Prinzip, mit den ganzen Äußerungen, die da getätigt worden sind. Und jetzt ist er also abgelöst worden von Thomas Doll. Da gibt's ja so viele Dinge. Wo wollen wir anfangen? Wollen wir anfangen mit, warum jetzt? Warum nicht in der Winterpause? Wollen wir anfangen mit, warum Thomas Doll? Oder wollen wir anfangen mit, hat Hannover 96 die sportliche Qualität, um unter einem Thomas Doll den Klassenerhalt zu schaffen? Sucht euch was aus.
Warum nicht Felix Magath? Oder
warum was? Nicht Felix Magath? Ja, weil sie wollen, ich wette mit ihr, sie hatten eine Liste, da stand Thomas Gisdol drauf, Felix Magath
keinen
Mirko Slomka stand da drauf.
Warum keinen aktuelleren HSV-Trainer oder so? Das wäre auch eine Frage gewesen.
Warum einen, der schon so lange nicht mehr HSV-Trainer ist? Ja. Das ist doch schon so viele Jahre her.
Aber der Zeitpunkt ist schon verrückt, oder?
Also,
wir machen es nicht in der Winterpause, damit dann der Neue noch ein bisschen Zeit bekommt, um die Mannschaft irgendwie vorzubereiten. Wir geben ihm noch das Spiel gegen Borussia Dortmund. Und wenn er das gewinnt, dann macht... Also, es war doch relativ, also auch wenn man das Spiel gesehen hat, du musst es vielleicht nicht so krass verlieren und so unterlegen verlieren, aber natürlich verliert Hannover in der aktuellen Verfassung gegen Borussia Dortmund und ihn dann rauszuschmeißen.
Aber der ist doch der Zone-Experte, oder?
Der da?
Doll?
Wer? Achso.
Nee. Nee, war der nicht mal irgendwie bei euch?
Oder so? Nee, ich erst bei der Konkurrenz, die wir namentlich nicht nennen dürfen.
Okay, dann ist er bei der Konkurrenz. Aber sonst hätte, guck mal, das war mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall, wenn er aber sowas ist, dann wird man da ja wahrscheinlich schon vorher gewusst haben, dass er eventuell vielleicht längerfristig nicht mehr für die Planung zur Verfügung steht. Ich will damit sagen.
Der war immer nur zeitweise bei so Sendungen.
Okay, dann ist es das.
Bei diesen Talkshows und so.
Genau, aber gut, dann ist okay. Aber ich habe mir halt gedacht, dass so eine Entscheidung wie Breitenreiter raus, Doll rein, das machst du doch nicht nach dem Spiel gegen Dortmund.
Das hat er auch selber gesagt. Das ist ja der Witz an der Sache. Er hat ja selber in der PK gesagt, dass sie vor einer Woche das erste Mal gesprochen haben. Ach. Und dann hat der Helsblick darauf war auch sehr frei,
sparsam.
Sehr sparsam. Aber das finde ich, muss man auch sagen, finde ich gut, dass das ehrlich ist. Das sage ich hier seit jedes Mal, so eine Trainerentlassung wird nicht in 2 Tagen gemacht. Die haben nicht erst gestern Thomas Doll angerufen und das dann festgezurrt. Das hat, hat der HSV einmal gemacht mit Labbadia, aber sonst.
Und mit Hollerbach vielleicht mal.
Mit Hollerbach
vielleicht nochmal. Ja, aber ich meine, das ist ja logisch, oder? Du kannst ja auch, wenn du die Verantwortung hast für so einen Club, kannst du ja nicht wirklich sagen, ich schmeiß einen raus und dann fange ich an.
Das sind ja auch Verträge, da geht es ja dann auch um Ablösung, da geht es ja auch um Schießmethode.
Ja, darauf wollte ich nur hinaus, dass man nicht das Dortmund-Spiel abgewartet hat, zu entscheiden, wie Breitenreiter danach aussieht. Das hätte wahrscheinlich das Ganze nur noch eine Woche verschoben.
Aber glaubt ihr dann tatsächlich, dass sie diesen kompletten Wechsel Breitenreiter zu Doll hin nicht früher hätten machen können?
Ja.
Also, warum haben sie es dann nicht in der Winterpause machen sollen?
Das muss man
so logisch verstehen. Ich meine, gegen Bremen, ne, war das erste Saisonspiel, ne? Dass sie auch ein bisschen unglücklich verloren haben. Aber spinnen wir mal eine alternative Realität. Sie gewinnen gegen Bremen oder holen einen Punkt oder so. Gegen Dortmund in Niederlage musst du einkalkulieren. Du kannst nicht einen Trainer rausschmeißen aufgrund einer Niederlage gegen Dortmund in der derzeitigen Verfassung. So, das heißt, stell dir vor, die gewinnen gegen Bremen, oh ja, dann verlieren sie gegen Dortmund, dann schleppst du das Problem ja noch weiter weg. Oder? Also das ist doch keine Leistung, auf der du dann einen Job sozusagen aufkündigst oder nicht.
So. Die Verantwortlichen sagen in so einer Situation ja immer, das Wie war entscheidend, wie du gegen Bremen gespielt hast und wie du gegen Dortmund gespielt hast.
Die Frage ist jetzt natürlich, wie weit gehen wir dann in dieser Rechnung zurück? Gehen wir dann
bis zur Winterpause.
Zum letzten Spiel vor der Winterpause oder hätte das vielleicht schon im Spiel
vorher sein können? Es gibt vorher einfach einen logischen Zeitpunkt, wo du so einen Wechsel machst und das ist eben in der Winterpause. Also vielleicht kann der Trainer in der Runde mal sagen, wie wichtig es dann für einen neuen Trainer ist, zu planen. Du
bist
doch Trainer. Tobi, kannst du das bitte?
wenn du diese Vorbereitungszeit hast, war jetzt relativ kurz, aber trotzdem kannst du 2,5 Wochen relativ konzentriert und isoliert mit der Mannschaft arbeiten. Ist das deutlich leichter, als wenn er jetzt heute einsteigt und muss am Spiel die Freitag oder Freitag. Muss am Freitag schon seine Mannschaft, die Vorstellung seiner Mannschaft da aufs Feld schicken. Kurz nochmal zum Ablauf. Natürlich haben die nicht am Vorabend das erste Mal telefoniert, aber wenn du halt so lange im Geschäft bist, wie es Thomas Doll ist und wie es auch Kind und wer auch sonst noch verantwortlich ist in Hannover, du hast ein Netzwerk, du tauschst dich ja permanent aus. Na, da wird sicherlich mal so nach dem Motto, du pass mal auf bei uns. Wir sind jetzt gerade nicht so zufrieden. Was machst du denn so in den nächsten 2 bis 3 Monaten? Hast du irgendwie fest?
So lange geht der Vertrag oder was?
Nein, aber hast du irgendwie vielleicht irgendwas gerade im Feuer? Nee, ich mach nur ein bisschen Fernsehen und so, jetzt mal weg von dem einen konkreten jetzt Beispiel.
Über dich, oder?
Nein.
Ist das auch eine nicht. Bewerbung?
Auch nicht, nein.
Er kommt aus unserem Knebelvertrag nicht
raus. Ich möchte darauf hinaus. Was hast du ihm heute versprochen?
Du musst mal drauf.
Ich kann ihm auch mal beim nächsten Spiel mal komplett auflaufen lassen. Mal auf ganz andere Fragen
antworten. Sehr gespannt. Ja. Mach das doch in Glasgow, da habe ich die Ordnerin auf meiner Seite.
Ich möchte nur darauf hinaus, dass solche Gespräche tatsächlich nicht über Nacht geführt werden, sondern sowas bahnt sich halt einfach an. Klar, wenn der Trainer es dann schafft, 3-mal hintereinander zu gewinnen, dann wird sowas auf Eis gelegt, dann wird das nicht mehr angesprochen. Aber ansonsten ist der Zeitpunkt halt schon vielleicht auch komisch, weil du klaust deinem neuen Trainer viel kostbare Arbeitszeit.
Ja, nicht nur dem Trainer, also der ganzen Mannschaft, dem Verein, weil gerade wenn du was neues System implementieren möchtest, Trainingsform einüben möchtest und so weiter, du hast ja gar nicht die Zeit dafür. Und dann hast du die ersten Wochen so, ja, er ist neu, er kann aber nicht viel bewegen, bis das System greift und so weiter. Dann setzt du ja nur auf die Karte mental, so dass du sagst, okay, es ist ein mentaler Befreiungsschlag und vielleicht
ja, aber wie ein, zwei Umstände.
Ja, das meine ich ja. Und also du nimmst dir ja diesen, den inhaltlichen, den Part nimmst du dir ja komplett. Dass du eine neue, dass du eben neue Spielsituationen eintrainierst, Automatismen bildest, whatsoever. Du nimmst, also das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe. Gerade bei Hannover 96 nach dieser Hinrunde, es war doch abzusehen, allen waren das klar, dass das passiert. Und das ist mal eine Frage an euch, ja, und das können wir gleich verknüpfen mit dem VAR, über den wir natürlich auch leidgeprüft nochmal reden müssen. Was passiert, wenn Hannover dieses Spiel gewinnt? Es gibt eine Szene, Delaney kickt, ich weiß gar nicht mehr wen, irgendeinen Hannoveraner im Strafraum um. Und es hätte einen klaren Elfmeter geben können. Man hätte auch über eine rote Karte irgendwie reden können. Es ist jedenfalls eine Situation, die rein theoretisch dafür sorgen kann, dass eine Mannschaft wie Hannover 96 auch mal in Dortmund gewinnt. Durch so ein Kuriosum.
Zumindest mal 1-1 wäre das und dann.
So, für die alternative Realität. Ja, lass uns mal sagen. Und auf einmal punkten die in Dortmund. Oder vielleicht gewinnen sie sogar in Dortmund. Was machst du dann? Kommt dann Thomas Doll trotzdem?
Ich meine, aber sagen wir mal so, der Punkt, warum Breitenreiter nicht am 17. Spieltag gefeuert wurde, ist ja der, dass sie in der Winterpause gesprochen haben und der Meinung waren, ja, wir können es zusammen noch versuchen. Und dann spielst du erst zu Hause gegen Bremen und ich habe es ja nur in Zusammenfassung gesehen, weil ich im Ausland war. Mhm. Aber ist alles, was ich dazu gelesen habe, sah eher so aus, dass Bremen das Ding nicht 1-0, sondern eventuell vielleicht auch höher gewinnen sollte. Was dann ja heißt, dass Hannover 96 keine Idee hatte. Also ist da alles schon mal, was man an Hoffnung in den Trainer gesetzt hat, komplett über den Haufen geworfen worden. Und dann kannst du, das stimmt auch, gegen Dortmund verlieren, aber wenn du es gut machst, verlierst du 2-0 und kriegst nicht 5. Und dann ist es doch logisch, dass du den Trainer im Prinzip köpfen musst. Was du aber vielleicht in der Winterpause noch anders gesehen hast, weil er auf dem Trainingsplatz oder in den unter vier Augen Gesprächen so viel Motivation gezeigt hat.
Und ich glaube, das ist halt das Entscheidende. Wir sprechen jetzt als Außenstehende darüber mit dem Wissen, wie die Ergebnisse waren. Jetzt versucht sich mal in die Position des Verantwortlichen zu versetzen und zu sagen, okay, generell möchtest du halt natürlich so wenig Trainerwechsel wie möglich haben. Du willst ja eine gewisse Konstanz haben. Du möchtest deinen Verein ja auch mittel- bis langfristig aufbauen und nicht hier so ein Flickzeug in deiner Politik betreiben. Und dann setzt du dich mit dem Trainer zusammen und der stellt dir für dich als Verantwortlicher ein überzeugendes Konzept vor. Benennt die richtigen Dinge, die falsch gelaufen sind. Benennt die richtigen Maßnahmen, deiner Meinung nach. Was machst du dann?
Wenn das so gewesen ist, aber es gab ja immer so Zwischentöne, die auch schon haben durchblicken lassen, dass das Konstrukt auch nicht mehr so gefestigt sein kann.
Weiß auch nicht, ob wir da nicht ein bisschen zu viel Professionalität unterstellen. nein, ist nicht böse gemeint, ich glaube schon, dass die da eher so dann aus dem Impuls raus entschieden haben, so dass der nochmal bleibt. Und ich weiß auch gar nicht, ob das böse gemeint war. Ich glaube jetzt nicht, dass er dann irgendwie jetzt noch sein Mega-Konzept vorstellen musste. Breitenreiter, sondern eher, dass man gesagt hat, okay, wir haben uns das nochmal angeguckt, die letzten Spiele, das war so und so. Und vielleicht, wenn der nochmal ein bisschen Zeit hat, und man muss ja auch sagen, Hannover hat viele Verletztenprobleme, das darf man nicht wegdiskutieren, dann wird es vielleicht noch was. Dann hat man jetzt gesagt, okay, es wird nichts, und dann kann ich auch verstehen, dass man es nicht gerade vor dem Dortmund-Spiel macht, also dass man nicht gerade sagt, doll, du steigst jetzt ein mit dem Dortmund-Spiel auswärts, sondern dann nochmal
ein paar Tage Zeit. Auch das gibt es parallel zum großen HSV, damals als Labbadia gehen musste nach dem Bayern-Spiel.
Guck mal, aber wenn du dir das Anfangsprogramm von denen anguckst, und jetzt ist es vielleicht ein bisschen grün-weiße Brille, aber Bremen spielt ja schon nicht schlechten Fußball, vielleicht nicht ganz so erfolgreich gerade, aber dann hast du Bremen, Dortmund, Leipzig, Nürnberg, Hoffenheim, Frankfurt. Das sind die ersten 5 Spiele, die ein Breitenreiter dann kriegt. So.
Ja, das im Doll jetzt kriegt. Oder meinst
du? Ja, ne, ich meine, und wenn du dann im Winter den rausschmeißt und dann setzt du da Doll hin, dann hat er auch diese 5 und dann hast du einen neuen Trainer, der trotzdem vielleicht nur mit. Also mit Glück vielleicht dann mit 4 Punkten
aus den Spielen raus. Weinzierl.
Ja. Und dann brauchst du dann schon wieder 9, weil er hier wieder 5 Spiele verloren hat. Also Worst-Case-Szenarien so. Vielleicht ist das der Grund, warum man dann Breitenreiter erst nochmal die Chance gibt und überlegt, okay, wir sind ja nicht ganz, also wir sind ein bisschen überzeugt, aber nicht ganz und so. Wir versuchen es und dann merkst du nach 2 Spielen, okay,
es brennt der Baum. Noch mehr dazu. Es gibt ja auch halt, das hat man in der Folge vor dem ersten Rückrundenspieltag gesprochen, dass man relativ viel Geld auch zahlen muss an Breitenreiter. Also das ist eine relativ teure Entlassung. Und das kommt natürlich auch dazu, dass du dann vielleicht dann da nochmal überlegst, okay, wir haben nicht so viel Geld im Moment. Es hieß ja auch von Held hat ja noch am Wochenende bestätigt, dass die Transfers im Winter überhaupt nicht möglich waren, weil Kind persönlich Geld vorgeschossen hat. So, da siehst du halt schon, dass da noch an vielen anderen Stellen der Baum brennt und dass man dann in der Situation dann eher mal den Trainern ein Spiel mehr gibt, als wenn man jetzt irgendwie Geld schwimmen würde wahrscheinlich.
Das könnte jetzt fast eine perfekte Überleitung zu Augsburg sein.
Ja, Mann, ich hab's auch
gesagt. Das ist jetzt, ich hab's auch überlegt, hab die Klappe gehalten. Ja, das,
ich hab aufnehmen kann, ey. Ich hab ganz ehrlich, ich hab in meinem Kopf so eine komplette Liebesgeschichte mit dieser Überleitung gehabt. Und wir mussten uns dann wie bei Romeo und Julia, ey, das geht jetzt nicht. Wir sind noch nicht. Wir mussten uns, aber die Liebe. Exakt das gleiche. Wir reden natürlich gleich über Augsburg, wo der Baum rennt. Und zwar unter anderem nicht nur sportlich, sondern auch intern, wer die Aussagen von, wie heißt er?
Hinteregger.
Hinteregger gelesen hat, der weiß, glaube ich, worum es geht. Lass uns noch ein bisschen in Hannover bleiben, ein bisschen über Thomas Doll sprechen. Könnt ihr noch was zu Thomas Doll sagen? Wie schätzt ihr den ein? Der war lange. Bukarest oder Budapest?
Budapest.
Budapest, danke.
Ungarn.
Da war er sehr lange. Und für nicht die Jahre. Unerfolgreich. Nicht unerfolgreich, das stimmt. Davor ist eigentlich seine Deutschland-Karriere, sag ich mal, an Borussia Dortmund zerschellt so ein bisschen. Da ist er auch mit vielen Hoffnungen angetreten damals als junger Trainer. Der sollte Dortmund neues Leben einhauchen. Das hat nicht gut geklappt. Da ist er dann ziemlich im Unguten gegangen. Aber man hört immer so, er ist gut im Geschäft geblieben. Er kennt sich sehr gut aus mit der Bundesliga. Er guckt regelmäßig unsere Sendung. Was kann der jetzt bewegen in Hannover?
Wusstest du eigentlich, dass er der letzte, also der Trainer war mit der letzten erfolgreichen HSV-Position? Hat die höchste Position vom HSV in den letzten 10 Jahren hat Thomas Doll oder 12.
Sammelst du eigentlich so HSV-Facts, die du mir um die Ohren schmeißt?
Nein, das war, guck mal, das ist gar nicht so böse gemeint. Das ist einfach nur ein Fun-Fact. Nehmen wir, das ist gar kein
anderes. Vergleich mit den anderen
Fun-Fact.
Ja, das war HSV ist sogar auf Aufstiegsplatz.
Das war ja so, dass er gut war.
Stimmt, sind die erst als 3, glaube ich, gekommen.
Genau.
Und dann danach haben sie ja viel zu lange an ihm festgehalten.
Obwohl er ein Spiel in der Hinrunde gewonnen
hat. Ein Spiel in der Hinrunde, aber sie haben halt gedacht, okay, das kann nicht der echte Doll sein.
Ich wollte nur sagen, das ist irgendwie so, dass eine Sympathie Gedanke von dir zu Thomas Doll sein muss, weil er ein guter Trainer war.
Das Problem ist, er war ein guter Spieler vor allem für den HSV. Ja,
das Problem ist, um zu Doll als Trainer zurückzukommen, ist, dass wie bei Spielern kannst du immer schwer bewerten, diese Leistung in Schwächen liegen. Es ist halt das größte Problem, was du mit jedem Scout jetzt abseits besprichst, ist, wie bewerte ich eine Leistung in einer schlechteren Liga, wie kann ich die Transferleistung schaffen zu der guten Liga. Und das ist jetzt aber auch beim Trainer so. Weil er in Budapest schon große Erfolge gefeiert hat. Ich glaube, 2 Meistertitel, 2 Pokalsiege.
1 Meistertitel, 3 Pokalsiege.
Oder so rum. Und,
was ich sehr entscheidend finde, aber da sage ich gleich was.
Und Ferencváros ist auch nicht jetzt das Bayern, also ist schon der große Club in Ungarn, aber ist jetzt nicht so, dass die Bayern München-mäßig da 5 Meistertitel hätten holen müssen.
Finde ich halt doch, weil wir nur mal, ich hab deswegen.
Opta-Nico.
Ja, genau, nein, nicht Opta-Nico, sondern Reise-Nico. Ich bin in den letzten 4 Jahren immer in Budapest gewesen, hab viel Liga geguckt da, immer im Sommer. Und hab, also zum Beispiel alle Hauptstadtvereine gesehen. Und die spielen alle in so Stadien, wo 2000 irgendwie alten Ungarn sitzen und eine alte Wurst essen. Und Ferencváros hat ein Stadion, das ist halt europäische Mittelklasse. Das ist so Wolfsburg-Stadion, 30.000 Leute, da sind auch 10.000 drin.
Wie meint der das, Alex?
Was zu verstehen? Habe ich irgendwas falsch gesagt? ich will immer nur sagen, dass die allein von den wirtschaftlichen Verhältnissen in meinen Augen einfach mal 2 Ligen über dem Rest in dieser ganzen Liga waren und ich deshalb nicht verstanden habe, wieso der in 6 Jahren nur 1 Titel geholt hat.
Also ich habe ihn in der Budapester Zeit wenig verfolgt, muss ich zugeben. Ich fand wir hatten die Rechte auf der Zone, macht's schwer. Nicht mal die Highlights. Ich fand ihn ehrlich gesagt in der Bundesliga von dem, was er für Fußball hat spielen lassen und von dem, was man dann hören konnte öffentlich, weil näher war ich jetzt ehrlich gesagt nicht dran, fand ich ihn durchaus kompetent. Natürlich hat er ganz schlimme Zeiten auch gehabt, aber natürlich ist es ein bisschen eingerostet, aber ein Bild von Thomas Doll vor Augen, ein Trainer, der durchaus einen eigenen Charakter dieser Mannschaft verleihen kann. Das ist dann bei der Mannschaft, die er jetzt zu coachen hat, auch bitter nötig. Man muss ja zum Beispiel bei so einer Mannschaft wie Budapest natürlich noch mit dazu sagen, wie gesagt, ich habe den Fußball nicht verfolgt, aber die spielen einen völlig anderen Fußball, und das meine ich jetzt gar nicht zwingend qualitativ, sondern von der Ausrichtung in der Liga, als Hannover das jetzt tun muss. Du musst diesen Laden ja erstmal zusammenkriegen, und wenn du jetzt das Spiel gegen Dortmund gesehen hast, das war ja Harakiri gegen so eine Mannschaft wie Dortmund. Das ist unglaublich schwer, gerade erfolgreichen Fußball zu spielen. Aber wie du da die Tore hinten aufgemacht hast, das war ja verheerend. Und das heißt also, da zerrt er taktisch und von seiner Philosophie aus dieser Budapester Zeit sehr, sehr wenig. Weil da spielst du Ballbesitzfußball und das wird Hannover 96 ganz sicher nicht die Klasse retten.
Du musst auch dazu sagen, dass in der ungarischen Liga Videoton ja in den letzten Jahren sehr stark gekommen ist, auch durch Sponsorengelder, den sie hatten. Beziehungsweise den Konzern, der dahinter steckt, und die haben ja dann 2-mal die Meistertitel geholt.
Wollen wir eine Sondersendung machen mit euch beiden? Und
können wir ein Special machen? Würde mich freuen.
Nein, ist aber sehr leckeres Essen im
Boden. Nein, ernsthaft, ich weiß halt auch nicht. Deswegen ist jetzt die Frage, genau das, was du gesagt hast. Wie kannst du das jetzt, diese Transferleistung schaffen? Wobei ja auch halt in Ungarn, ich habe einen Kollegen von Spielverlagerung, der ist Ungar, und er hat auch gesagt, dass sie da relativ starken Konterfußball gespielt haben, relativ simplen Konterfußball. Da bin ich gespannt, ob er das jetzt auch in der Bundesliga und wie das noch funktioniert in der Bundesliga, wie er das da umsetzt.
Keine Ahnung. Ja. Kannst du mal ins Archiv gehen und gucken, wann wir 20 Minuten über Hannover gesprochen haben, das letzte Mal?
Noch nie.
Das war mit Gunnar Lott. Doch, mit Gunnar Lott haben wir sogar mal
eine
halbe Sendung gemacht.
Ja, stimmt.
Wo uns die politischen Abgründe von Hannover 96
eigentlich gehört haben. Man kann nie zu viel über Hannover reden.
Das stimmt. Es sei denn, man hat noch einen zweiten Tagesordnungspunkt. Und den werden wir jetzt hier mal ansteuern.
Lies ruhig mal ab, was da steht.
Wer hat das geschrieben?
Ja, wer? In Augsburg brennt der Baum. Ich meine, es ist gut, aber auch echt sehr ausgeleiert.
Ja,
es ist manche Dinge,
aktuell die stimmt, das ist der wird seit Jahren wird der gebracht von allen möglichen Leuten.
Ja.
Jetzt, aber mehr, jetzt kann man ihn auch noch jetzt stimmt er, jetzt stimmt er. Also jetzt darf man ihn bringen, finde ich.
Ja,
weil Augsburg brennt jetzt wirklich der Baum.
Genau, wir haben ja in der Hinrunde immer wieder gebetsmühlenartig gesagt, Mensch, Augsburg, die haben viel zu viel Qualität, die kommen da wieder raus, die haben jetzt Pech gehabt und so. Da, wie Dortmund damals in der letzten Tuchel-Saison, in der letzten Klopp-Saison und so, in der Hinserie. Und jetzt machen die sich da aber bequem. Und warum das so ist und weshalb nicht nur die sportliche Situation dafür sorgt, dass der Baum brennt, das erklären wir gleich nach der Werbung.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zurück. Entschuldigung. Der Alex hat hier so Gummizeug mitgebracht, das klebt im Mundbereich. Aber
es macht mich glücklich, dass ihr echt so zuschlagt.
Schön,
ich bin von meinen Geschenken nicht gewohnt.
Gummizeug, eine Zeitung, Kaffee.
Ich möchte für dich.
Ich möchte nämlich mal ein Zitat vorlesen, das kannst du gerne machen, weil du sonst nichts Sinnvolles beizutragen hast hier. Und zwar geht das los.
Ich kann nicht lesen.
Das klebt aber wirklich. Was war denn das?
Mhm.
Ja, so, komm. Da, bei dem Wort geht's los, wo mein Daumen ist. Ja, lies mal vor.
Anführungsstriche unten, schwer. Die Abwärtsspirale geht jetzt schon ein Jahr. Das ganze Jahr 2018 ist die Kurve eigentlich nach unten gegangen. Ich kann nichts Positives über ihn sagen und werde nichts Negatives sagen.
Ich kann nichts Positives über ihn sagen und ich werde nichts Negatives sagen. Der Unterschied ist, bei dem ersten habe ich kein Material, bei dem zweiten beiße ich mir auf die Zunge. Das ist doch gut analysiert.
Das sagt ein Spieler über seinen Trainer.
Das sagt ein Spieler über seinen Trainer. Und damit sind wir beim Thema, der Baum brennt in Augsburg. Und das ist das, was ich meinte vor der Werbung, dass es nicht nur die tabellarische Situation ist, sondern dass das eine Aussage hat, die hat eine Sprengkraft. Wenn ein Führungsspieler wie Hinteregger sowas über seinen Trainer sagt, dann muss doch einer von den beiden eigentlich gehen, oder?
Ja. Und die Aussage ist so intelligent. Ich meine, er ist ja ein relativ cleverer Typ, ne? Auch so im Bundesliga-Vergleich. aber die Aussage ist so intelligent, dass man ja fast davon ausgehen muss, dass die geplant war.
Ja.
Also, und was die Sache nicht besser macht.
Ja.
Also, ja, er wollte so etwas mal loswerden.
Er hat sich halt im Kontext noch ein bisschen geärgert, dass die halt 90 Minuten hinterhergelaufen sind hinter Gladbach und halt keinen Zugriff erhalten haben und eigentlich nichts fürs Offenspielspiel getan haben.
Ich finde den Satz noch schlimmer eigentlich, den er gesagt hat. Er wüsste selber nicht so genau, was unsere Taktik war.
Mhm.
Den finde ich fast noch schlimm. Also ja, der andere ist so polemisch, aber der andere ist so oben und der andere ist in die Eier.
Kannst du dir sicher sein, dass sie das bestrafen werden intern?
Ja.
Oder?
Muss ja.
Aber wenn du mal überlegst, dass der Kaju wieder, ich glaube, jetzt ist er wieder da, ne? Aber
ist er wieder da? Ich hatte den ersten Tag gelesen, er schickt seinen Anwalt, weil er möchte nicht
mehr.
Er ist wieder da, aber ist direkt in die Disco gefahren.
Der wurde in der Disco gesehen.
Ich habe ja auch mit ihm zusammengespielt. Ich habe ja auch so das ein oder andere Erlebnis in diese Richtung.
Und früher war er nicht so, ne?
Was? K, Jubi und Felgenralle.
Du kannst nichts Gutes über ihn sagen, aber du willst nicht Jackson sagen.
Nein, gar nicht.
Der darf jetzt nicht untergehen.
Lass ihn kurz 5 Sekunden stehen. Möchtest du ihn nochmal laut sagen?
Nein, das macht man nicht. Keine Gags zweimal machen.
Also, mich hat jetzt nicht überrascht, was K, Jubi so abgerissen hat jetzt in jeder Sommer- und Winterpause. Das war halt auch in Ingolstadt damals der Fall, nur bei uns war er halt sportlich unabkömmlich. Ist das unverzichtbar, so rum. Mhm. Weil er einfach eine Etage über uns war. Zum Teil auch wortwörtlich, weil er eine Sprungkraft hat, wie ich sie noch bei keinem Fußball erlebt habe. Das war ernst gemeint.
Na, ich weiß das, der ist ein Kopfballungeheuer. Der springt wirklich. Ich bestätige brutal. Das. Dein Trainingseindruck bestätige ich.
Übrigens der Spieler, bei dem ich mir im Zweikampf das Kreuzband gerissen habe. Aber das nur nebenbei.
War das Karriereende Kreuzband?
Mhm. Ja. Oh. Aber wir wollten ja eher über Baum sprechen.
Ja.
Aber du hast jetzt halt so diesen Problemfall. Ist er tatsächlich wieder da?
Das war er.
Siehst du, weil ich habe gestern,
ich weiß nicht, ob sie war.
Dass er irgendwie jetzt noch drüben ist und seine Anwälte dafür sorgen, dass.
Nee, heute Nacht kam irgendwie noch ein Video von aus der Disco.
Das auch okay. Ja, vielleicht ist das dann irgendwann auch ein Stück weit Provokation, weil er hat sehr, sehr deutlich in einem Interview mit einer brasilianischen Zeitung gesagt, dass er halt jetzt nach so vielen Jahren in Deutschland wieder zurück nach Brasilien zu seiner Familie möchte und er Leute hätte, die sich darum kümmern, dass das schnellstmöglich geht. Also wahrscheinlich Berater, Anwälte, wie auch immer.
Das sind dieselben Leute, die dann bei euch in Glasgow waren, wahrscheinlich.
Ich finde aber, man muss eigentlich fast eher über Reuter reden als über Baum.
Was möchtest du denn sagen?
dass Reuter in Augsburg über Jahre so eine überragende Arbeit geleistet hat. Und das ist ja immer jedes Jahr aufs Neue, wenn man sich die Tabelle zusammengestellt hat, vielleicht etwas laienhaft überlegt, ja, okay, Abstiegskandidaten, ja, gehört Augsburg dazu. Und sie haben nie dazugehört, weil die auch einfach krass saubere Arbeit gemacht haben, gut gewirtschaftet, an allen Ecken hat es funktioniert. Und jetzt hat er ja drei Baustellen auf einmal eigentlich. So
ja, zu der erfolgreichen Zeit hatten sie auch ein Duo, ne? Sie hatten ja nicht nur Reuter, sie hatten auf der Trainerposition
Meins hier?
So.
Hab ich mein,
du musst das ob da nicht
war das gut mein, geschwitzt. War das mein so ein Test gerade?
Ja, ja. Und ich glaube, da hat die Chemie einfach gepasst, weil beide so ihre Stärken oder sich wunderbar ergänzt haben. Und jetzt seitdem ist das immer so ein Rumhangeln. So, eigentlich zu gut, um komplett abzustürzen, aber auch zu schlecht, um irgendwie was zu reißen. Mhm. Nur jetzt sind wir halt in einer Phase.
Ja, wir haben es aber tatsächlich über Augsburg in der Hinrunde relativ viel gesprochen und da habe ich ja immer die These vertreten, dass die eigentlich gut gespielt haben bis Mitte der Hinrunde und dann irgendwann haben sie angefangen, ihre Ergebnisse quasi von den Leistungen zu kopieren. Und ich finde auch, dass ich würde da das Reuterfass aufmachen, weil ich finde den Kader halt immer noch überragend. Also wenn du jetzt dir anguckst, wenn du jetzt wirklich absteigen wolltest, ich glaube, da kommt die gesamte erste Mannschaft, die gespielt hat am Wochenende, plus natürlich Philipp Max, die würden in der Bundesliga wieder unterkommen. Und das auch nicht bei allzu schlechten Vereinen, wenn du den Finn Burgersson dir anguckst, oder nee, Max hat ja sogar gespielt am Wochenende, wenn du Finn Burgersson anguckst, Hahn, der ja auch eine gute Leistung zeigt, Rani Khedira, Bayer, in der Abwehr Hinteregger, der ja auch stark ist und so weiter und so fort. Ja. Sie haben halt ein Torwartproblem. Das haben sie nicht erst gestern. Kobel ist der dritte Torwart, Stammtorwart diese Saison und hat am Wochenende gut gehalten, einiges gehalten, aber dann auch das 1:0, das Entscheidende, das geht auf seine Kappe, würde ich sagen. Sie haben
Marvin nicht adäquat ersetzt, auf jeden Fall. Ja, das stimmt.
Ja. Mhm. Das ist halt das Problem, wenn du so ein Verein mit solchen Möglichkeiten bist, die ein Stück weit limitiert sind. Und du hattest dann mal eine Generation oder dann 2, 3, 4 Jahre, wo halt unheimlich viel funktioniert hat. Und wenn du dann nur 3 falsche Entscheidungen triffst, oder meinetwegen 4, dann geht halt schon unheimlich viel schief und dann kann das so enden, weil du hast eben nicht so viele Möglichkeiten. Andere Vereine können sich es dann halt erlauben im Winter, weil sie vielleicht einen Gönner in der Hinterhand haben, noch mal ein paar Millionen zu investieren. Meinst
du sicherlich Hannover 96.
Und bei Augsburg ja, müssen halt im Prinzip die Sommertransfers sitzen, denn ansonsten.
Ja, wobei, du jetzt. Das war halt alles. Ich glaube, du kannst schon aus dem Kader noch mehr rausholen. Sie haben ja auch in der Hinrunde gezeigt. Wir reden ja immer über das Torverhältnis bei Augsburg, das ja eigentlich nicht, das ja mal ein guter Indikator ist und das eigentlich nicht da zeigt, dass sie dahin gehören. Aber momentan wirkt halt ein bisschen ratlos,
der Baum. Wir sind beim 19. Spieltag.
Ja.
So, und wenn du nach dem 19. Spieltag auf
Platz 15
minus stehst, dann kannst du nicht viel richtig gemacht haben.
Ja, wir müssen ja doch über Manuel Baum reden, oder? Du kommst ja nach so einer Aussage, du hast ja recht, gerade nach dieser zweiten Aussage, ich habe keine Ahnung, welche Taktik wir gespielt haben, das ist ja nicht irgendwer, das ist ja nicht der als dritter eingewechselter linke Außenverteidiger, sondern das ist halt der Mannschaftskapitän, der Zentralverteidigung spielt. Wenn der das sagt, dann ist das ja ein Riesenproblem. Ja. Und,
ist Hinteregger Kapitän?
Ist er Kapitän?
Ich glaube, Bayern müsste Kapitän sein, oder?
Mag sein, aber der gefühlte Kapitän, der ist ja wohl. aber natürlich
ein
klarer Führungsspieler. So. Ja. Und wenn der Führungsspieler keine Ahnung hat oder zumindest sagt, dass die Mannschaft keine Ahnung hat, welche Taktik da gespielt wird, dann ist das ein Riesenproblem, eine Riesenbaustelle. Ist Manuel Baum ein Typ, der zu komplizierten Fußball spielen lässt? Ich meine, dass der ganz kompliziert Fußball denkt, ist, glaube ich, jedem klar. Es gab ja von dem schon vor dieser Zeit, hat ja auch für einen Kollegensender mal eine Zeit lang Analysen gemacht und da unterstützt. Also es ist ja einer dieser jungen Generationen, der ganz, 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 ganz kompliziert Fußball denkt, was ja überhaupt nicht negativ sein muss. Ich habe den vor einer Weile mal gesprochen, ich glaube so vor einem halben Jahr, und habe ihn gefragt, weil ich eigentlich schon geil fand, was man auch, ich glaube, es gibt heute noch YouTube-Videos, wo man das so ein bisschen sieht, so seine Fußballschule, wie verteidige ich gegen den und den Spielaufbau und so. Und weil ich das so begeistert fand, habe ich ihn gefragt, gibt es die Gefahr in einer Bundesliga-Mannschaft, dass man als Trainer einfach viel weiter ist vom Kopf her, was Fußballdenken angeht, als die Spieler? Und da hat er eigentlich ganz geil drauf geantwortet, weil er eben gesagt hat, dass das die zweitgrößte oder vielleicht sogar die allergrößte Aufgabe ist. Also, dass du ein Fußballwissen, ein enormes Fußballwissen als Trainer haben musst, wenn du Bundesliga-Trainer werden willst oder wenn du es dann bist. Das ist völlig klar, aber dann ist halt die Hürde, wie kriegst du es vermittelt? Und er klang da für mich total reflektiert. Und hat dann eben erklärt, dass du mit den Spielern unterschiedlich umgehen musst. Dem einen musst du eben die Aufgaben wirklich am besten Fall 3 Minuten vor Anpfiff noch mal mit in die Hand geben. Andere Leute kommen zu dir und bringen Vorschläge mit ein. Und ich fand das ganz, ganz spannend, was er gesagt hat. Umso schockierender fand ich jetzt die Aussage, weil, also das spricht ja komplett dagegen. Das spricht ja jetzt eher dafür, dass er da ja seine Führungsspieler verloren hat. Und das ist dann ein Riesenproblem. Mhm. Also gerade für jemanden, der so kompliziert denkt. Wenn die Leute nicht mehr mitmachen, hast du ein scheiß Problem. Weil dann musst du dein eigenes Fußballspiel runterfahren. Und dann ist auch der Augsburger Kader nicht so gut, als dass er das dann locker ausgleichen kann.
Das ist eine schöne Geschichte. Kann man auch gut überleiten jetzt zu der aktuellen Entwicklung, dass man jetzt in Augsburg bekannt gegeben hat, dass Jens Lehmann das Trainerteam unterstützen wird. Also neuer Co-Trainer Jens Lehmann.
Mhm. War der nicht bei Arsenal noch? Der da nicht irgendwie, zumindest
war Torwarttrainer. Ne? Ja, oder Torwarttrainer. War bei RTL oder nicht?
Das ist ja immer.
Da war auch Torwarttrainer.
Okay. Ja. Okay, das ist interessant. Da bin ich mal gespannt. Jens Lehmann ist so ein Typ, der ist ja auch als Experte sozusagen an den Mikros, ist er das, wo man ihn besser kennt als von irgendwelchen Trainerleistungen her und so weiter. Da bin ich mal gespannt, was der da bewirken kann. Ja, aber noch einmal eine Sache zu Hinteregger. Ich glaube nämlich, dass, so habe ich ihn schon immer eingeschätzt, auch er ist ja damals aus Salzburg nach Augsburg gegangen, obwohl er ein Angebot hatte von Leipzig. Und da hat er sich auch ein, zwei Mal zu geäußert. Da hat man schon gemerkt, okay, das ist wirklich ein Typ mit klarer Kante, der vielleicht ein bisschen unbequem ist, aber immer sagt, was er denkt. So.
Ja, und genau jetzt, das wollte ich jetzt nur ja? Genau das wollte ich jetzt sagen. Es heißt immer, wir brauchen Typen, Leute, die auch mal was sagen. Verteufeln wir jetzt so eine Aussage?
Nein, das meine ich gar nicht. Ich meine eher, dass das Indikator sein kann, dass er das Sprachrohr ist für eine Entwicklung, die innerhalb der Mannschaft vielleicht deutlich größer ist. Und man macht das jetzt an einer Person fest. Aber ich kann mir vorstellen, dass in der Kabine und so weiter, dass da Gespräche stattfinden, die vielleicht das unterstützen. Also vielleicht ist die Zersetzung noch größer als diese eine Personalie Hinteregger.
Das kommt, also bei so einem Typen wie Hinteregger kommt das ja nicht jetzt, weil er persönlich beleidigt ist, sondern weil er wahrscheinlich Fälle wegschwimmen sieht. Ja. Und wenn du dann siehst, dass andersrum, ich habe hier gerade noch eine Kleinigkeit dazu gelesen, auch ja dazu noch nicht weiter was gesagt wurde, sondern nur gesagt wurde, ja, wir werden intern die Woche uns mit ihm darüber unterhalten. Das heißt, die strafen ihn ja auch nicht öffentlich direkt ab, weil das ja andersrum auch wahrscheinlich eine Negativwirkung auf die Mannschaft hätte. Also das interpretiere ich da jetzt so ein kleines bisschen rein. Das heißt, er wird offensichtlich auch nicht ganz Unrecht haben.
Also wenn du als Vereinsverantwortlicher so eine Aussage von einem deiner Spieler hörst, und stehst voll und ganz hinter deinem Trainer und bist von allem überzeugt, was der veranstaltet, reagierst du anders.
Genau.
Dann fährst du halt komplett von Anfang an dazwischen und so nach dem Motto, das klären wir intern und das wird nicht billig. Und
sie sagen halt die Sätze, wir sind voll von ihm, vom Trainer überzeugt. Mhm. Und mit Hinteregger, das klären wir die Woche mal, was er da gesagt hat. Die Aussage geht nicht in Ordnung. Das ist auch nichts.
Vielleicht auch nur der Versuch, den Fokus da so ein bisschen abzulenken und irgendwie das Auge Mordors so woanders hinzuschieben. Weil wenn du halt so diese Gelassenheit und diese Ruhe, diese fast schon gelangweilte Art, so dann schreibt auch keiner mehr drüber. Aber wenn du auf sowas noch mal eine Härte dann als Replik hast, dann wird das Thema aktuell bleiben sozusagen. Ne?
Dafür sorgen wir alleine schon hier.
Ne? Ja. Aber nur um es noch einmal auszuführen, also wenn Hinteregger sagt, ich weiß nicht, welche Taktik wir hatten, dann liegt das nicht daran, dass sie keine Taktik hatten, sondern dass sie eher eine zu komplizierte Taktik hatten. Mhm. Oder? Also, so gut möchte ich jetzt sagen, kann ich Manuel Baum einschätzen, das ist kein Trainer, der sagt, und heute spielen wir einfach mal, gehen wir mal raus und kämpfen. Also, das ist das komplette Gegenteil an Fußballtrainer. Das ist eben diese neue Generation. Hast du mich gerade in meinen Worten wiedererkannt? Ich weiß nicht, was ich heute mit dir habe. Nee, vielleicht, im Sender muss ich immer so nett zu dir sein.
Ich merke, er sammelt, ne? Das kommt alles zurück irgendwann.
War letztes Mal hier schon so.
Ralf vergisst nicht. Er hat ja irgendwann mal einen alten Bonbon hier versteckt vor 3 Jahren, den hat er sich eben auch zurückgeholt. Er vergisst nichts. Ja, okay, also, darf ich mal mit reinlunsen? Ich
will
mal
Tobis
Tagespunkte
kann man gleich mal umschmeißen. Ich würde es gleich jetzt ganz spontan umschmeißen.
Mach das.
Ihr habt ja noch gesagt, ihr wollt über den Videoassistent-Treffer hier, den ich jetzt.
Wir wollen nicht, wir müssen leider, es gab halt auch diesen Spieltag wieder eine Vielzahl an Situationen, über die man sich auch aufregen kann.
Dann machen wir das, dann machen wir die restlichen Spiele und dann machen wir den Rest.
Okay, dann lass mich kurz aufzählen, was mir in Erinnerung geblieben ist. Eben schon erzählt Dortmund, das Ding von Delaney. Dann das Tor, wir sind ja noch in Augsburg, das Führungstor von Gladbach als Stindl im strafbaren Abseits steht, weil er die Sicht und nicht, weil er den Torwart behindert unbedingt, also bei dem Tor, ich schilder das mal kurz, Torwart steht hier und hier steht Stindl und die sind dicht beieinander, aber es ging gar nicht so darum, dass Stindl den Torwart behindert, sondern auf der Linie stand noch ein Augsburger und wenn der den Ball früher gesehen hätte, weil Stindl quasi dann nicht in seinem Blickfeld steht, hätte er mit einem Ausfallschritt den Ball noch von der Linie kratzen können. Ich glaube, das kannst du wahrscheinlich als Verteidiger bestätigen.
Ich jetzt mal den VAR verteidigen muss, ne? Das ist
jetzt bin ich aber
vor ein paar Monaten auch nicht,
wie du das verteidigst.
Gewagt, aber
ich bin gespannt.
Das ist ja kein Problem, dass man Videoentscheidungen zu Rate zieht, sondern es ist ja dann ein Problem der Entscheidungsträger oder der Entscheider.
Ja, aber es wird ja automatisch darauf projiziert.
Du hast übrigens zum Beispiel Hertha Schalke vergessen.
Nee, da komme ich ja noch zu. Ich zähle gerade auf.
Ja, ja.
Also gegen Dingsbums.
Ich bin voll Nürnberg, bei dieser Szene, ne? Also das war ein klares Abseitstor und es ist dann eklatant. Die Frage ist nur, wer genau dann den Fehler macht, dass so ein Ding dann trotzdem zählen gelassen wird. Also das ist das Hauptproblem, genau. dass wir ein VAR haben und trotzdem entstehen nicht nur kleine Fehler, sondern halt ein ganz klares Fehler. Wenn ich glaube, es war diese Sondersituation, dass das ein Verteidiger ist, dem die Sicht dann genommen wird und er deswegen nicht den Reflex machen kann. Wenn das ein Torhüter ist und der steht davor, dann gibt's eigentlich gar keine Diskussion. Aber genau das muss doch ein Schiedsrichter gespannt.
Vor allem, nimm mal den Verteidiger. Allein die Tatsache finde ich immer noch, dass er auch versucht, mit dem Fuß Richtung Ball zu kommen.
Genau.
Und er ist im Abseits reicht auch schon aus. Und das wird,
Man sieht sogar, wie spät er reagieren kann erst, weil er ihm die Sicht genommen hat.
Jetzt weiß ich aber nicht, jemand im Kopf, ob der Schiedsrichter bei dem Spiel auch noch rausgegangen ist, weil das ist ja das, wo man dann den VAR rausnehmen kann, wenn
ist er nicht.
Okay.
Ist er
nicht. Das bedeutet doch aber im Umkehrschluss, wenn ich jetzt nicht ganz blöde bin, er hat Kontakt mit dem Videoassistenten und der sagt ihm, ich würde das Tor geben, keine Einwände.
Ich war ja auf der.
Und dann muss er sich ja drauf verlassen.
Oder es ist keine eindeutige Situation.
Ich möchte, dass dieses Grinsen aus dem geschlossenen Mund sich in Worte umwandelt.
Das kannst du weiterführen. Wenn du dann auf der anderen Seite siehst, dass Nürnberg und auch Wolfsburg, ja beide, glaube ich, beiden, Tore aberkannt werden, wo es am Ende er war eine halbe Fußspitze weiter voraus, hat die Linie hier gezeigt.
Da können wir gleich über Nürnberg dann nochmal drüber sprechen.
Beide, auf Wolfsburg ganz genauso. Wenn Wolfsburg macht ein traumhaftes Tor und das ist ein Drive, dann drehen sie das Spiel vielleicht noch.
Ja.
So kriegen sie auf dem.
Ja.
Du grinst die ganze Zeit. Hör auf zu grinsen.
Rede. Wir haben häufig genug über, kurz vor der Einführung und ganz am Anfang haben wir ja viel diskutiert und gestritten. Ich bin mittlerweile wirklich in der Position, dass ich sage, ja, der ist jetzt da, macht ihr mal.
Ja, und ich bin nach wie vor der Meinung, gib doch endlich zumindest die Chance, da bleibe ich bei und auch das bist du ja immer noch anderer Meinung, aber das amerikanische System gibt per Karte die Möglichkeit irgendwie, dass sie eingreifen können. Wie oft willst du's machen? Ja, jeder auf eine Karte im Spiel oder irgendwie.
Liegst du falsch, ist das Ding weg.
Und was machst du, wenn dann in der 88. ein super klares Abseits ist? Pech gehabt?
Nein. Würde ich gar nicht machen. Beim Hockey zum Beispiel wird es ja auch so gemacht. Also Football hat die Regel, da ist es genauso. Du verlierst da deine Auszeit. Aber beim Hockey ist es so, du hast dann die Challenge nicht mehr, wenn du sie vorher genommen hast und falsch lagst. Dann bist du aber auch selber schuld. Dann hättest du nicht challengen sollen.
Genau.
Wenn du sie aber nimmst und du liegst richtig, dann behältst du sie.
Genau.
Das heißt also, dann kann es halt passieren, dass du 10-mal challenge und 10-mal richtig liegst. Das wird einmal im Jahrhundertspiel dann passieren. Aber es wäre immer noch ein faires Fußballspiel. Und wenn du dann in der 88. Minute sagst, ach verdammt, ich würde jetzt gerne challengen, dann kann der Schiedsrichter sagen, ja, aber blöderweise hast du in der 40. Minute gedacht, es wäre abseits gewesen und hast deine Challenge genommen. Dann nimmst du einfach, und das ist ja das Wichtigste, Verantwortung von dem Schiedsrichter,
genau.
Und zwar hin zu den Leuten, die sich später aufregen würden.
Wir kommen nicht auf 100% bei diesen ganzen Entscheidungen. Das werden wir auch mit jeder Art von Video nicht kommen. Aber es ist im Moment ein, und das ist fast schon ein Ohnmachtsgefühl von Ungerechtigkeit. Und ich habe noch nicht mal was
von Wieso? Videoassistent macht doch alles gerechter.
Ja. Ja, und das ja, und der Videoassistent, ich glaube, das Ding ist, der Videoassistent sorgt schon dafür, dass eine Vielzahl von Fehlentscheidungen korrigiert werden, aber die Fehlentscheidungen, die bleiben, sind deswegen umso schwieriger zu verdauen, weil man nämlich dann immer denkt, okay, trotz dieses ganzen Aufwands passiert euch dieser eine Fehler.
Aber ich werde jetzt sauer, wenn ich mir dann vom Videorichter erzählen lasse, nee, der Schuh war 3,5 Zentimeter weiter.
Das ist ja super easy aufzulösen. Das Problem ist das Problem im Fußball ist, dass es ja bei vielen Dingen keine hundertprozentig klare Entscheidung gibt. Das ist immer noch einen Spielraum gibt. Das ist nicht klar, ist das 100% da.
Und ich weiß schon, dass das mein Argument war.
Ja, ich weiß. Okay, und ich war jetzt bei dieser Schiedsrichterschulung, die Journalistenschulung mit Dres, Dr. Jochen Dres, und die haben halt nochmal erzählt, dass sie.
Haben sie dich jetzt auch?
Haben sie mich auch. Haben sie mich Gehirn gewaschen, dann war der Hypnotod. Nein.
Sehr gut.
Ich bin ja dann nicht 100% der Meinung, aber es ging halt einfach darum, dass sie halt nochmal explizit gesagt haben, dass sie die Macht unbedingt wieder ein Stück weit zurück zum Schiedsrichter auf den Platz bekommen wollen. Das heißt, die erste Frage, die der Videorichter guckt sich das an, die erste Frage, die an den Schiedsrichter stellt, ist, hast du das gesehen?
So, wenn der Schiedsrichter gesagt, ich habe das gesehen, ich habe meine Einschätzung ist so und so, dann ist die Eingriffshürde sehr hoch, haben sie gesagt. Dann muss sich der Videorichter zu 100% sicher sein, dass es ein Fehler ist, ehe ihn da an den Bildschirm jagt. Ja, das ist logisch, weil es immer die Gewalt soll beim Schiedsrichter auf dem Platz liegen. Wenn der Schiedsrichter sagt, ich habe das nicht gesehen, ich habe nicht gesehen, was da passiert ist, dann sagt der Videorichter, okay, hör mal, das und das ist passiert so.
Ja, aber wahrscheinlich, aber das für mich klingt das immer nach so einer
für mich ist es halt jetzt
irgendwie so nach Sprachregelung, dass das mehr Akzeptanz findet. So, weil guck mal, gehen wir die Situation noch mal durch. Delaney das Ding.
Ja, aber
wie ist das in der Praxis? Der guckt sich das an und sieht, Delaney haut ihm den Knöchel.
Delaney ist ein extrem schwieriger Fall, weil das hast du auch im Fernsehen erst nach 3 Minuten oder so
gesehen. Was ist mit Rehkick?
Delaney ist ein schwieriger Fall, das hast du im Fernsehen erst nach 3 Minuten gesehen, weil das nämlich exakt eine Kamera zu sehen war. Du siehst es auf der Hauptkamera nicht, du siehst es auf der Nebenkamera nicht, da kannst du dann wahrscheinlich
die. Aber dazu hat der Typ da in Köln noch 20 Kameras.
Das ist meine These, dass die halt das zu blöd gemacht haben, diese eine Kamera zu finden, wo es dann zu sehen war. So. Mhm. Bei Rehkick ist dann wieder der Fall, warum reden wir über einen Videorichter, warum reden wir nicht über den Schiedsrichter? So.
Naja, aber klar, wenn kann man du das sagen, fragst, hast du das gesehen, weil in dem Moment er kann. Ja,
aber ich werde es dir sagen, das ist nämlich das, was ich ihm glaube jetzt nach dieser Schulung, so wird es gewesen sein, dass der Videorichter gefragt hat, hast du das gesehen? Und der Schiedsrichter hat gesagt, ja, ich habe das genau gesehen, für mich war das nur gelb. Ja,
wie offen wurde das kommuniziert, was dir da erzählt wird?
Ja, keine Ahnung,
wie offen das ist. Ja, guck mal, und das ist nämlich genau das Problem, weil nämlich, wenn du von draußen auf ein Fußballspiel guckst, ist das dann ja jetzt gefühlt schon die vierte Veränderung, wie mit dem Videoschiedsrichter jedes Halbjahr vor der Saison, in der Halbserie, nach der Saison wird darüber gesprochen. Und es gibt immer wieder eine neue Ausrichtung, nee, jetzt muss der Schiedsrichter ein bisschen mehr entscheiden, nee, jetzt hat der mehr Entscheidungsgewalt. Die Situation, und dann, wenn er komplett, ich weiß nicht mal mehr mittlerweile, was die aktuelle Version ist, irgendwas, ich wusste mal was von, Wenn Köln nicht hundertprozentig sicher ist, sollen sie nicht eingreifen.
Und dann denke ich manchmal so, sitzen die vielleicht auch da, ich meine, Köln ist auch eine Medienstadt und ab und zu kommt so ein Anruf von der DFL und sagt so, ihr, die Leute müssen schon wieder was zu erzählen haben. Wink den mal durch, der Backspin wird sich Montag so aufregen, das wird geil. Und davon leben wir ja auch, Medien sind wichtig für den Fußball, dass sie ab und zu so ein Ding einfach mal auch uns zuliebe so machen.
Der Punkt ist ja, dass ich ziemlich sicher bin, dass genau nach der Erklärung, Tobi, die du gerade gegeben hast, dass Bremen den Arsch gerettet hat und deshalb keinen Elfmeter gepfiffen hat.
Schöne Überleitung, ich nehme sie gleich nochmal auf, aber ich würde gerne nochmal in Bezug auf dieses VAR-Ding nochmal über Abseits im Allgemeinen reden, weil wir hatten jetzt zwei Situationen. Das eine für Nürnberg, was echt ein Gamechanger sein kann, theoretisch für die ganze Saison, wenn du so willst. So. Und wir hatten das Ding in Wolfsburg, was auch nicht unwichtig ist, weil die eben auch aus ihrem Höhenflug jetzt quasi mal wieder auf den Boden der Tatsachen geschleudert worden sind.
Wäre das 1-2, also der Anschlusstreffer.
Ja, genau. Und auch in Nürnberg wäre es sogar der Momentum. Führungstreffer gewesen. So, der Führungstreffer gewesen. Kurz darauf kriegen sie das 2-1 verlieren, das Spiel. Und jetzt so langsam schwindet die letzte Hoffnung in Nürnberg. So, worauf ich hinaus will ist, du siehst diese Einstellung, und das ist eine relativ enger Bildausschnitt, du siehst, dass er wirklich ein Müh der Fuß des Nürnbergers vor dem Fuß des Verteidigers ist. So, was natürlich abseits ist eine Faktentscheidung. Es gibt nur an oder aus, ja oder nein, abseits oder nicht abseits. Völlig klar. In dem Fall war es abseits, selbst wenn es nur so wenig ist. Aber wir kommen doch ursprünglich, was ist der Ursprung dieser Abseitsregel? Ist doch eigentlich, wir wollen verhindern, dass der Stürmer sich einfach vorne reinstellt und das Spiel dadurch ad absurdum führt und man immer nur hohe Bälle auf den Typen schlägt. So, und dann hast du eine Situation, du siehst ja nicht mal den Passgeber. Und wir sind, laut Regel, ist der Status quo so, in dem Moment, wo der Ball berührt wird vom Fuß, nicht mehr, wo er den Fuß verlässt, sondern wo er berührt wird vom Fuß. Das heißt, du musst jetzt als VAR den exakten Zeitpunkt bemessen. Und dann, wenn wir von einem Millimeter reden, muss es auf der anderen Seite nicht bei der Ballberührung exakt genauso präzise sein, weil sonst funktioniert das nicht. Das heißt, du musst eine Einstellung haben, in dem Moment, wo er berührt, wenn du es eine halbe Sekunde später machst, ist alles vorbei. Lass mich ausreden. So, zack. Das passiert auf der linken Seite des Fußballfelds. Auf der rechten Seite siehst du das Laufduell. So, dann die Frage, die noch nicht gestellt wurde, ist der Timecode wie beim Football synchronisiert, sodass du die verschiedenen Kameraeinstellungen übereinander legen kannst. Beim Football ist das so. Da kannst du einen Timecode nehmen und siehst verschiedene Perspektiven. So, dann musst du, um diese 2 Millimeter zu rechtfertigen, muss das mit dem Ball genauso präzise sein. Und wenn du das nicht kannst, musst du vielleicht irgendeine Form von Toleranzspielraum oder so haben.
Ja, dann wo fängst du an? Dann 5 Zentimeter, 6 Zentimeter.
Ja, und wir reden vom Eingreifen.
Aber ist doch völlig okay, es war abseits.
Ja, es war abseits.
Ist doch egal.
Ja, Spindel war auch im Abseits.
Mein Vorschlag ist ja sowieso, jetzt revolutionärer Vorschlag.
Fußball abschaffen.
Was machst du denn dann den ganzen Tag?
Bin ich arbeitslos. Du schaffst den Videorichter in der Form ab. Du sagst, du behältst eigentlich nur den Abseitsball. behältst dabei, dass das Abseits jetzt über die kalibrierte Linie, jedes Abseits über die kalibrierte Linie geklärt wird von oben. Wenn die Technik ist ja eigentlich fast schon bereit. Du musst quasi nur noch, brauchst nur noch einen Mann, der dann sagt, okay, jetzt war der Pass und dann stopp und dann behalst du den Linienrichter, befreist von der Abseitsaufgabe und gibst dem Aufgaben noch mehr auf Foul und sowas zu achten. Hoffst dann damit, dass du da die VAR-Dinger wegkriegst.
Geht natürlich nur im absoluten Profibereich. Zweite Liga geht's schon nicht mehr.
Ja, Videorichter geht ja nirgendwo aus, aber absoluten
Profibereich. Wir sind auf jeden Fall die letzte Generation, die noch den Spruch kennen wird, im Zweifel für den Stürmer, ne?
Ja. Also bei Abseits, das wird. Ja, schon unser alter Krank. Das ist der Quatsch eigentlich schon immer.
Ja,
sagt der Analyst.
Aber immerhin war das ein Satz, der ja tatsächlich den Schiedsrichter so ein bisschen in Schutz genommen hat. So, im Zweifel für einen Stürmer, das hat ja nichts mit Genauigkeit zu tun. Ja. So, jetzt geht's halt um Genauigkeit. Ich bin weiter Fan von dieser Challenge-Regel. Ich verstehe es auch nicht, warum das nicht einfach getan wird. Manchmal habe ich Angst, dass die Leute, die solche Regeln bestimmen, einfach zu viel Schiss davor haben, einzugestehen, ja, hätten wir gleich so machen müssen. So, ohne dass ich die Leute kenne. So, ich weiß es halt nicht, aber für mich ist das so sehr viel logischer, dass da jemand draußen sitzt und überlegt, okay, mache ich eine Challenge oder mache ich nicht? Und wenn ich verbocke, wenn ich falsch liege, dann dürfen sie sich übrigens in dem Moment, weil so oft wird es ja nicht passieren, alleine weil es so wenige gibt, dann dürfen sie sich auch Zeit nehmen.
Du wirst diese Diskussion doch immer noch haben. Du hast irgendwie ein 50-50-Ding, Elfmeter, dann challenge der, du hast ein 60-40-Ding, wo du sagst, okay, kannst du geben oder kannst du nicht geben, so. Aber die meisten würden es geben, aber ein paar Leute würden es nicht geben.
The ruling on the field stands.
Ja, und dann wirft er einen rein und dann sagt der Schiri, gegen das Heimteam, ich sehe da keinen Elfmeter.
Aber das Delaney-Ding.
Dann hast du doch am nächsten Tag dieselben Diskussionen.
Aber nee, nimm das Delaney-Ding. So, das ist doch ein sehr gutes Beispiel. Wenn da gechallenged wird.
Das Delaney-Ding hat aber niemand im Stadion gesehen.
Genau.
Ja, das Ding kannst du von außen.
Das heißt also, wenn der Trainer challenged, dann hat er ein sehr gutes Auge gehabt. Von mir sitzen dann auch Scouts. Das ist übrigens sowieso ein neuer Trend, dass da immer mehr Leute oben sitzen. Und also Headset ist ganz modern als Co-Trainer. Mhm. Finde ich auch wichtig. Mhm. Aber dann hast du jemanden, der das gesehen hat und dann gut das gesehen hat. Wenn das aber nicht gesehen wird, dann kann der Trainer auch später nicht sagen und dann können wir auch nicht sagen, naja, riesen Fehlentscheidung, weil der Trainer hätte es ja challengen können.
Aber das Ding in Hannover, nimm das doch mal als Beispiel. Ein Grund, warum das ja nachher nicht gechallenged wurde, beziehungsweise warum dann niemand das gesagt hat, ist, weil sich niemand beschwert hat. Also weil sich keiner nur Hannoveraner beschwert hat. Das konntest du ja auch, wie gesagt, das hast du nur mit der Hintertür, das hast du von der Bank gar nicht sehen können. Und da hat sich halt dann wirklich auch kein anderer Hannoveraner beschwert, niemand. Das Ding wäre nicht gechallenged worden. Das heißt, wir wären am selben Punkt wie jetzt. Und dann würden wir sagen, wie kann es sein, dass
ja, gut, da kein niemand eingreift. Aber dann haben wir zumindest diese eine Argumentation mehr, dass man sagen kann, okay, wenn es die...
Ja, dann faul ich aber so, dass sie es von der Bank nicht sehen. Dann mache ich hier meinen Ellbogen
also alles so, hinten an der Eckfahne, weil.
Ja, dann mache ich das geht auch dann.
Aber meinst du nicht, dass ein bisschen
die Bundesliga-Sendung mit Patrick Ittrich gemeinsam, wo wir auch genau diese Theorie durchgespielt haben und er aus Schiedsrichtersicht gesagt hat, warum das nicht die allerbeste Idee ist, die man haben kann?
Wer mal sehen will, wie wundervoll eine Challenge funktioniert, am Sonntag auf The Zone der Super Bowl. Okay, das war jetzt die letzte Werbung für unseren verdammt schönen Sender.
Aber Chapeau, gut gesetzt.
Ja, finde ich gut. Das war regelrecht Werbung für euren Sender. Machen wir doch mal Werbung für unseren Sender. Gleich sind wir zurück und dann geht's natürlich auch um Werder Bremen, Nico. Ja, dann werde ich dir irgendeine Vorlage baue ich dir jetzt in der Werbung, die du dann einfach nur noch reinmachen musst. Dann geht's natürlich. Schade an der Stelle, dass Etienne nicht da ist, weil ich habe schon so ein bisschen gedacht, okay, das wäre natürlich das schön euch beide, weil es gibt ja durchaus die ein oder andere kontroverse Situation. Aber ich denke mir im Kopf einfach, was ehrlich dazu sagen würde. Und was du sagst, das erfahren wir gleich nach der Werbung.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, 2:2. Ein munteres Unentschieden zwischen zwei offensiv ausgerichteten Mannschaften. War auch für den neutralen Zuschauer schön anzusehen. Wie war es denn für den Hardcore-Fan?
Nervig.
Gut, damit kommen wir jetzt.
Wegen Etiennes Nachrichten im Chat, oder?
Ja, das sagen wir mal so. Wenn man mit Etienne so, also generell, wenn man mit Etienne in so einem Chat ist, ich weiß viel über Eintracht Frankfurt Spielsituation und dass ich es gucke, weil du quasi alles direkt mitgeteilt bekommst. Ich hätte mich sehr gerne heute mit ihm auch drüber unterhalten, weil von meiner subjektiven Wahrnehmung Bremen schon die bessere Mannschaft war und rein von den spielerischen Verteilungen und von dem Engagement in meinen Augen auch das Spiel verdient gewonnen hätte. Auf der anderen Seite aber, und das würde er mir jetzt um die Ohren hauen, bei den Stürmern und der Art und Weise, wie Frankfurt ihre Spiele spielt, die immer gefährlich ehrlich sind, und da sind wir bei der Videoentscheidung am Ende, wenn der Elfmeter, der, ja, hast du recht, ich glaube, du hast es vorhin in der Pause gesagt.
Ich hab's gesagt, ja.
Ja, genau, das ist eigentlich ein Elfmeter, ja, okay, so, dann verlierst du das Ding 3-2 und dann ist das ein typischer Spitzenmannschaftssieg von Eintracht Frankfurt. Trotzdem ärgere ich mich ein bisschen, ich ärgere mich ein bisschen darüber, dass sie nicht gewonnen haben, bin aber trotzdem irgendwie total zufrieden, wie sich Bremen aus der Winterpause heraus entwickelt und gezeigt hat. Und auch gegen, also das muss man ja einfach mal sagen, und das ist ja jetzt Touch Alive für Etienne, was Frankfurt ist schon eine bärenstarke Mannschaft. Die sind die ganze Zeit brandgefährlich. Die eine kleine Lücke lassen, irgendwie eine Schwäche zeigen und sofort sind die da und würden das eiskalt ausnutzen. Und dafür hat Bremen das ganze Spiel über gut gemacht. Punkt.
Mhm. Ja, auch da gab es eine Situation, zwei Handspiele.
Drei, vier
Handspiele, ja gut, aber ich meine,
ja, wäre ja mit einer Challenge, wäre ja dann vorbei gewesen.
Ja. Wenn du sie falsch setzt.
Ja, ja, wenn du die in der, da am Ende da bei dem Handelfmeter.
Rebic, Handspiel oder nicht?
Nee.
Guck mal, jeder sagt nein.
Nee.
Hier?
Ja, aber Schulter ist ja noch keine Hand.
Also. Hier nicht?
Okay. Aber die haben ja auch Brustmuskulatur. Das heißt, wenn die bei mir würde das Hand sein, bei Rebic ist das hier Brustmuskel.
Okay.
Ja. Übrigens, beim Hockey können sogar Spieler auch challengen. Ne? Also wenn du zum Beispiel von Delaney, fällt mir jetzt erst ein, wenn du von Delaney gefoult wirst, von wegen, es hat keiner gesehen, also der Spieler hätte es auch challengen können. Mhm. Also der sollte es ja zumindest spüren. Aber das nur nebenbei.
Das finde ich auch eine gute Lösung. Der Freut Spieler mich. Kann natürlich auch seinem Trainer signalisieren, challenge du mal, also von daher ist das ja das Gleiche.
Genau, dann ist, ja, hast du natürlich recht. Ja. Wird beim Football, glaube ich, schon auch ab und zu mal so gemacht, dass da dann so kommuniziert wird. Aber ich weiß, dass ich habe mal die Hockey-Nationalmannschaft der Damen begleitet, rein beruflich, und habe da auch ein bisschen Einblicke bekommen, und ich weiß, dass es da zum Beispiel einzelne Spieler gibt, die berühmt dafür sind, dass sie unglaublich gute Challenge-Quoten haben, weil du kannst dich auf der anderen Seite natürlich auch super unbeliebt bei den Mitspielern machen, wenn du ständig die Challenge verbrätst, weil du sagst so, ich glaube, ich wurde gezupft, und dann sehen alle auf dem Video, es wird da ja auch übrigens, ne, Thema Offensichtlichkeit, wird da ja dann auch auf der Videowand gezeigt für alle Zuschauer, ist dann ein bisschen blöd, wenn du eigentlich gar nicht berührt wurdest. So.
Ich finde es sehr gut, dass ich mit dir einen Team-Challenge-Partner hier habe.
Ich bin auch Team-Challenge, also, aber gut.
Team-Challenge, ich mache uns T-Shirts.
Ja, Team-Challenge.
Okay.
ja, lass uns noch kurz tabellarisch noch ein bisschen die Situation.
Nee, ich würde mal, darf ich ganz kurz eine Frage, weil du, dann möchte ich gerne von dir die Experten, liege ich denn falsch damit, dass Bremen das Spiel schon spielerisch hätte gewinnen müssen?
Nö. Hätte ich jetzt auch so gesagt. Da haben wieder mal Chancen nicht gemacht worden. Also da wieder die alte Leier bei Werder Bremen. Ja. Ich fand schon, dass sie den Sturm gut kalt gestellt haben, also wirklich dafür gesorgt haben, dass gar keine Pässe nach vorne kommen. 5-4-1 defensiv, dann Raute offensiv mit Berfredi, der vorgerührt ist. Ich fand das schon sehr gut, der Plan von Bremen.
Teilweise auch sehr schön Fußball wieder gespielt, ne?
Kruse mit dem Lupfer, dann er mit Steckpass auf Harnik, glaube ich.
Aber den macht er rein, ne?
Ja.
Barkfrede hat auch das Ding wunderbar, also ich glaube, Kruse schließt in der Mitte ab und vorher Barkfrede wunderschön durchgesteckt und das Eggestein-Tor war natürlich auch Wahnsinn.
Ja, das war stark.
Die beiden ersten Tore waren beide richtig hübsch.
Ja, auch das Rebic-Ding, ne? Einmal über die Fußsohle gerollt und dann.
Aber das ist genau das, was ich meine. Da lässt du dem Jungen halt einfach auch mal 5 Meter Platz, wo du ihn nicht lassen darfst, und das nutzt er eiskalt aus.
Zentral am 16er.
Das ist natürlich tot. Darf nicht passieren.
Das ist natürlich bei so einem Mann.
Aber ich bin da ganz glücklich so.
Ja,
muss man ein bisschen das Tempo anziehen. Doch.
Ja, ne?
Als Chef hier.
Ja,
mach das. Ein bisschen das Tempo anziehen, weil ich würde gerne diese Aktionen gleich noch machen.
Ja, bitte.
Okay, Mann. Deswegen machen wir jetzt. Wir sind ja hier 5 Leute. Wir haben heute es geschafft, 4 Spiele zu sprechen.
Ja, aber dafür
voran gut. Dafür gut.
Und das waren auch Clubs, die sonst nicht so viel Sendezeit kriegen.
Muss man auch mal machen.
Ja.
Deswegen hat jetzt jeder einen Satz. Hertha gegen Schalke. War ein tolles Spiel eigentlich.
Punkt. Das war der Satz. Ja.
Tolles Spiel. Auch mit schönen Toren. Ich erinnere der Hackenpass von Duda.
Hm.
Der hat mir gut gefallen. Ja, schönes Unentschieden, aber ich glaube, fast für beide ein bisschen zu wenig irgendwie. Also Schalke muss so langsam die Europaträume begraben und Berlin hat auch viel Konkurrenz um Europa.
Mhm. Wie viel sind's?
Schalke 6 Punkte, also ganz ehrlich, wenn die so weitermachen.
Na, ich meine, das ist noch nicht ausgeschlossen. Also ich würde die nicht abschreiben. Ich meine, aber der Kader ist halt auch nicht so gut und ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, spielerisch sind die haben die sich deutlich unter Wert positioniert.
Und dann oder kamen ja noch mal neue Verletzte dazu.
Ja,
also,
das ist das eigentliche Problem.
Stamboli hat sich verletzt, ne? Hat gegen den Kopf bekommen. Und Linksbums hier. Dieses andere rüde Foul von Rekik gegen Schöpf, oder?
Was
Schöpf?
Schöpf
war es, ja. Ne? Das war mehr als ein Satz.
Entschuldigung. Darf man auch mal Rot Freiburg zeigen. Gegen Hoffenheim. Freiburg hat die Hoffenheimer Tore wunderschön eingeleitet.
Ja,
also das erste, puh.
Ja, und wieder ein Taktikgipfel mit vielen Umstellungen, Raute zwischendurch bei Hoffenheim.
Ja, ja. Wenn du Hoffenheim diesen Raum gibst und auch den Ball dann quasi übergibst, darfst du dich halt nicht wundern, wenn es hinten halt klingelt. So, und dann schießt du schon mal zwei Tore zu Hause, aber es reicht halt trotzdem nicht, einfach weil du viel zu sorglos, auch naiv und sorglos verteidigt hast. Und ungestüm, weil der Elfmeter war ja auch so, komm, lauf mal und ich mach den Rest.
Wolfsburg, Bayer Leverkusen. 3-0.
Der Alex möchte, glaube ich, was dazu erzählen, weil Nico, du hast eben so Fragen geschaut.
Ja, dann wissen auch alle, warum ich vorhin beim VfL Wolfsburg geschmunzelt habe. Ich bin der Wolfsburger, nachdem ich über die Winterpause schon mit diesem Gedanken quasi ins Bett gegangen bin, mehrfach, dass ich nächstes Jahr vielleicht einfach aus Wolfsburg die Champions League präsentieren darf für Zone, sind wir jetzt, und da
sage
ich
natürlich fanmäßig, wir zurück auf dem Boden der Tatsachen. Du musst viel weiter zurückgehen in deinem Leben, viel, viel weiter. Geh mal ganz zurück
in deinem
Leben.
Ja. So.
Deswegen habe ich
tatsächlich bin ich da groß geworden und habe in und den Garten in meinem lieben Heimatdorf Bardorf noch den Elfmeterpunkt vom Aufstiegsspiel gegen Mainz, damals auf der anderen Seite Kloppo noch Torschütze, aber wir hatten Roy Präger. Das heißt also, ich bin wirklich einer der ersten Stunde. Ich bin jetzt kein Hardcore-Fan, aber den Elfmeterpunkt, den habe ich mir damals illegalerweise ausgestochen. Jetzt war es nach ganz schlimmer Zeit mal wieder eine vernünftige Hinrunde, aber dieses Spiel gegen Leverkusen, ich glaube, ich bin auch jetzt über einen Satz, hat gezeigt, dass da halt eine ganze Menge noch fehlt. Und Leverkusen ist die deutlich bessere Fußballmannschaft, hat das auch gezeigt. Ja, ich meine, man hätte diesen Anschlusstreffer erzielen können. Übrigens super von Mali, der gezeigt hat, dass er doch ein bisschen Fußball spielen kann. Das wäre sein Assist gewesen. Aber ansonsten ist Leverkusen einfach die deutlich bessere Mannschaft, die in der Tabelle zwar hinter Wolfsburg steht, das aber eigentlich, wenn beide Mannschaften normal spielen, nicht tun dürfte.
Punkt. Bayern, Stuttgart 4-1. Erste Halbzeit.
Bayern macht genau das.
In der zweiten Halbzeit.
Ja, genau.
In der ersten Halbzeit.
Aber in der ersten Halbzeit machen sie das, was sie in der Hinrunde gemacht haben. In der zweiten Halbzeit machen sie das, was sie in der Rückserie machen müssen.
Düsseldorf gegen Leipzig war ein ziemlich eindeutiges
Schnell
Spiel,
das ich nach
16 Minuten,
ja. 16 Minuten abgeschaltet habe.
Ja.
Ich habe ja bei Kickbase mal hier Yusuf Paulsen rausgesucht. Was ich so krass finde, ist, die haben jetzt, Yusuf Paulsen hat zum vierten Mal in dieser Saison einen Doppelpack geschossen. Und sein Sturmpartner Timo Werner hat auch schon fünfmal in dieser Saison einen Doppelpack geschossen. Also die wechseln sich mal ab mit ihren Doppel.
Ist das dein Kontostand?
Ja, das ist
ein privater.
Ich glaube, Paulsen allein hat mehr Punkte gemacht als ich.
Nee, ich meine das da.
Also das ist mein privater Konto.
Bank-App/Kickbase.
Kickbase, die Bank-App. Ich glaube, Paulsen hat mehr Punkte gemacht als mein gesamter Kader.
Mach doch mal den Spieltag.
Moment. Paulsen. Tabelle und Spieltag? Bist du gut gewesen? Nein.
Nö.
Bodefeld,
ja. Ey, ganz ernsthaft hier, ne? Ich möchte übrigens eine Petition für raus mit Schlenzen. Das ist schon wirklich anstrengend.
Ich wollte aber eigentlich nur den Spieltag den abgelaufenen Spieltag.
Ja, Dritter mit
Tom. Was bin ich hier Dritter? Bin ich auf dem Treppchen gelandet?
Ja.
Hab ich wohl mal was gemacht? Da bin ich wohl zurück im Rennen.
Was hast du denn gemacht? Konaté hast du gekauft. Und Kramaric und Witzel.
Und
Liebe hast du auch.
Guter Kader. Ja,
Respekt.
Das lasse ich mir doch nicht nehmen.
Übrigens noch ein Wort zu dem Paulsen-Tor. Der hat das 1-0 gemacht, ne? Nach diesem dicken Torwart-Patzer.
Ja.
Eine der geilsten Szenen in den letzten Monaten in der Fußball-Bundesliga. Es gibt eine Einstellung, die das in der Slow-Mo auch sehr schön zeigt, wie Fink von Düsseldorf, als der Ball noch in der Luft ist, ne? Das ist ja ein Eckball. Ja. Keeper sollte ihn fangen und Fink steht im eigenen 16er, um zu verteidigen, und ist sich aber schon so sicher, dass der den fängt und den Konter einleitet, dass er im Vollsprint nach vorne läuft. Das war so eine FIFA-Aktion, dass du quasi schon voll den Pese-Knopf hast und der voll nach vorne schaut. Sich zeigt das, der guckt nicht mal mehr in Richtung seines Torhüters, sondern sagt schon, okay, wie laufen wir jetzt diesen Konter? Und dann lässt er den Ball fallen und der ist dann ja ein bisschen gestochert drin gewesen. Aber eine der geilsten Szenen, weil es so eine Einstellung gibt, die so richtig das Gesicht von Fink zeigt, der überhaupt nicht mehr damit rechnet, dass da jetzt was passieren könnte. Herrlich.
Sehr gut, aber so muss es ja sein. Das wird so ja
an sich richtig, ne?
Wenn man das, was war das Bayern-Spiel, glaube ich, ne? Oder wo diese zwei Tore nach Kontern exakt wie bei FIFA, wo das Spiel eigentlich dem nervigen FIFA-Bug rennt die Spielentwicklung tatsächlich hinterher, sodass man jetzt gar nicht mehr meckern kann, weil es mittlerweile wirklich so oft ist, dass nach Ecken Tor fällt. So.
Wobei den Patzer vom Keeper hätte nicht mal bei FIFA jemand hingekriegt.
Man sollte nicht die Kompetenz seiner Mitarbeiter überschätzen.
Das ist vielleicht die Quintessenz.
Apropos Kompetenz. Der Podcast 93, der hier auch immer zu Gast war, Deswegen habe ich so ein bisschen aufs Tempo gedrückt heute, weil ich das hier einmal machen wollte.
Ja.
Der Podcast 93, die hier auch schon mal zu Gast haben, haben so eine Challenge ausgerufen an alle möglichen Podcasts und Menschen, dass man sich seine Traumbundesliga zusammenstellen soll. Mhm. Also aus allen Mannschaften soll man quasi 18 auswählen.
Mhm.
Und wenn man halt einmal so quasi wie in der NFL zum Beispiel so auswählen könnte, okay, diese Mannschaften spielen ab jetzt in der Bundesliga.
Mhm.
Welche wären das? Und das wollte ich aber mit euch Chaoten hier machen.
Mhm.
Und mal gucken,
ja,
auf welche Teams wir uns einigen können, wo wir dann Diskussionsbedarf haben.
Ja.
Ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich den ersten FC Ingolstadt in
also den ersten
gibt's schon mal persönlich nicht. Und den FC Ingolstadt in meiner.
Auf gar keinen Fall. Entschuldigung. Nee.
Also
ich glaube, ein paar auf die, da muss man ja groß gar nicht durchdiskutieren und dann kommen wir ins Diskutieren so rein.
Das Problem ist, dass die Zeit, in der ich emotionalisiert wurde, da gab es ja
die. Also, er will an die Flipchart.
Da muss man ein bisschen gucken. Ich finde zum Beispiel so ostdeutsche Vereine, das ist ein bisschen gemein.
Weil
beim Fußball kommt so viel über Tradition.
Ja, 100%.
Da gehören natürlich eigentlich auch Mannschaften, was ich Dynamo Dresden, Hansa Rostock. Also es gibt Mannschaften, das ist, ne, das, da müssen wir uns.
Ich glaube, auf ein paar Dinger kann man sich hier einigen, Bayern München zum Beispiel.
Ja,
da muss man
nämlich
gar nicht. Da müsste man so rangehen, dass man erstmal die Bundesliga-Vereine durchgeht und sagt, wer sollte da bleiben und wer sollte raus.
Ja, aber ich glaube, die ersten 10.
Ich überlege mir Argumente für den VfL Wolfsburg.
Sammel sie.
Ich ziehe mich kurz zurück.
Bayern München kannst du, glaube ich.
Kann ja mal alle Vereine, die quasi
Borussia Dortmund auch oder will hier irgendjemand.
Alle Vereine, die nur eine Saison in der Bundesliga verpasst haben, kann man ja eigentlich schon mal aufschreiben.
Mit dem Argument kriege ich Wolfsburg nicht durch. Aber wenn man Dortmund sagt, muss man noch Schalke sagen, oder? Also,
ja,
also meine ganz ernst, also dieses Derby muss es geben.
Ja, Schalke, Gladbach.
Und wenn man Dortmund sagt, muss man noch Schalke sagen. Das werden mir die BVB.
Gladbach, ist das auch unstrittig?
Gladbach, klar.
Ja, natürlich.
Ja?
Ja. Köln. Also schreib jetzt endlich HSV auf, weil der gehört eigentlich direkt nach Bayern.
Habe ich ein Veto-Recht?
Gehört der HSV in die erste Liga?
Können wir mal kurz diskutieren? Nein, natürlich gehört er in die erste Liga. Das hast du gemerkt, wie alle
ich keinen getraut
hat. Und jetzt keiner getraut hat
zu sehen. Ja, also, brauchen wir aber auch ein Stadtderby.
Noch. Ja, darauf wollte ich jetzt nicht. Aber ich habe gedacht, da kommt Ralle jetzt mit um die Ecke.
Ich schreibe auf Viktoria Hamburg.
Also, dass Bremer immer noch nicht also steht, bin Bremen, ich persönlich beleidigt, ehrlich gesagt.
Ja, muss er wohl nach dem HSV stehen. Ach, da rechts ist Tobi Discast, oder was?
Nee, da ist, ich war
einfach das ist oben ist 1, 2, dann unter 3.
Und jetzt ist halt die Frage, jetzt kommen halt auch viele um die Ecke mit Kaiserslautern, mit 60 München und so ein Kram.
Ja.
Genau, das ist ja die
Frage. Aber das haben wir noch.
Erstmal
haben wir noch
Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt?
Ja.
Ist unstrittig?
Ja.
Ja.
Ja. Okay. Ja, sonst kriegen wir, glaube ich, sonst Eddie nicht wieder.
Ja. Was ist mit Freiburg?
Nee.
Wollen wir nicht erstmal Stuttgart? Ist das nicht auch noch so ein unstrittiger oder ist das für euch schon.
Nee, Stuttgart können wir auch mit reinnehmen. So, aber ey, ganz ehrlich, es gibt auch noch Wattenscheid 09.
Ödingen.
Bayer Ödingen.
Haben gerade einen Trainer entlassen, habe ich gelesen.
Ja. Echt?
War dem Kicker eine Push-Nachricht wert. Also gehören sie offensichtlich immer noch in die Bundesliga.
Die haben Patsche gekriegt, glaube ich, jetzt
noch. Ja, die sind ja Vierter und haben die trainieren lassen.
Ja, die wollen
die haben auch richtig investiert. Ich glaube, sie wollten dringend eine Kicker-Push-Nachricht.
Was gibt's noch in der Bundesliga?
Erste FC Köln?
Ja, komm mal, Köln muss
doch. Ja, auch. Köln gehört rein.
Keine Frage.
Es wird eine Traditionsliga, glaube ich.
Ja. Ne? Ja, das stimmt.
Das sind ja die
Was großen. Was mit Waldhof Mannheim?
Nee, warte, lass uns erstmal mal Bundesliga durchgehen.
Also, wir haben noch kein Hoffenheim, Leipzig, Wolfsburg, Leverkusen.
Ja, also am ehesten von dir aufgezählten Leverkusen, weil die haben schon mittlerweile sich schon ein bisschen Bleiberecht erarbeitet, finde ich irgendwie. Ja.
Aber selbst da finde ich, und dann, also wenn wir von Traumbundesliga reden,
Traumbundesliga.
Dann ist meine Traumbundesliga eine, wo es Fußballstadien gibt, in dem es auf der einen Fanseite mehr als 3 Reihen Sitzplätze gibt.
Also ich finde Kaiserslautern.
Also ist Leverkusen raus.
Ich wäre auch fast voll für Kaiserslautern.
Fast vor Leverkusen.
Ja. Ralf?
Du sagst gar nichts die ganze Zeit.
Warum?
Doch.
Du willst den potenziellen Arbeitgeber nicht versauen.
Nee, das nicht.
Er versucht noch immer noch den großen FC St. Pauli in die erste Liga zu bringen.
Ich habe ihn schon in die erste Liga gebracht.
Da.
Also ich nicht.
Schlimm, danke, dass er solche
Marius
Ebbers.
Marius Ebbers war es. Vielen Dank nochmal, Ebbe. was denn? Wir waren bei Lautern. Das ist jetzt das Ding, ich hab's euch ja schon mal erzählt. Ich habe jetzt nicht unbedingt die besten Erfahrungen mit Lautern gemacht. Deswegen.
Und ich finde, das ist auch.
Aber wenn wir natürlich unter dem Aspekt mit Tradition und es war auch immer.
Aber dann
es war auch immer laut da, es ist schön da zu spielen. Also jetzt von der Bundesliga-Stimmung.
Meister. Hört auch irgendwie auch dazu.
Oder? Ja, aber scheint ja nicht so an mir, wenn ihr zu Fürth sagt, dann schreibt
also
auch
man
das
muss,
Ding.
Kaiserslautern war in den 90ern mit die beste Mannschaft. Also die haben glaube ich, was, zwei Meisterschaften gehabt? Da waren was,
96 und
91.
Außerdem habe ich in Mainz gespielt. Wie soll ich denn jetzt für Lautern stimmen? Ja. Jetzt mal ehrlich.
Mainz, das ist schon wieder so ein Grenzfall. So.
Ja, das stimmt. Nee,
Mainz wäre ich dagegen.
Ich auch.
Ja. Also Mainz finde ich ehrlich gesagt, ich traue mich das immer zu sagen, auch fanmäßig überschätzt. Dieses Stadion, die kriegen das Ding halt nicht voll, ne? Und das ist
aber auch kein großes
Stadion. Man hat immer so ein bisschen dieses, der lustige Karnevalsverein, aber die haben ein Fanproblem.
Ich mache mal was ganz anderes, was mit Dynamo Dresden?
Ja, wollte ich das meine ich. Was ist mit Ostverein? Dynamo
Dresden war ja nie in der, also für mich wichtig, dass es nicht so ein typischer Bundesliga-Verein
ist. Aber für mich würde ich
aber das ist ja auch gemein.
Also du kannst ja, aber dann hast du keinen Verein aus den
so.
Aus
der ja, aber SC Freiburg zum Beispiel schon eher.
Also nee, aber ich wäre zum Beispiel für Dynamo Dresden und für Hansa Rostock.
Wenn ich so eine Wunsch-Bundesliga bauen könnte, dann würde ich, aber das ist jetzt wieder eine persönliche Präferenz, Union Berlin, auch wenn sie nie in der Bundesliga waren, würde ich halt in dieser Wunsch-Bundesliga schon gerne haben.
Was ist dann mit Hertha?
Ja. Die Hertha-Fans, die gucken uns sowieso nicht mehr, oder?
Ja. Aber nee, du kannst natürlich, also ich, das ist so, als wenn du nach deinem Lieblingsessen gefragt wirst und dann sagst du was du noch nie gegessen hast, weil es irgendwie gut aussieht. Hier,
aber guck mal, wenn wir Kaiserslautern, weil ich es gerade im Chat lese, Energie war auch schon in der ersten Liga.
Ja,
klar. Aber guck mal,
Cottbus, ja.
Guck mal, vielleicht müssen wir die eigene Traumwelt dabei nochmal, meine Traumwelt ist die von immer spannenden, packenden Spielen, weil ganze Regionen und ganze, also da richtig viel Emotionen, vor allen Dingen auf Heimseite steht, aber auch auswärts Emotionen mitkommt. Und dann musst du Dynamo Dresden in die erste Bundesliga mit reinnehmen.
Ja, also Fans, Stadion ist schon wichtig, weil ich meine, wir können ja nicht vom aktuellen Kader oder so ausgehen. So
nee,
das Spiel ja nicht. Das heißt also, dann musst du es schon so drehen.
Ich bin für Dynamo
so
Dresden.
Ja, ist Dresden schon weit vorne.
Ja, bin ich d'accord.
Nur, um es einmal gesagt zu haben, Braunschweig.
Ja, da habe ich auch im Zettel gehabt. Ja. Also Gründungsmitglied der Bundesliga und die haben auch richtig viele Fans. Die sind natürlich.
Das ist ja wieder, das Stadion ist nicht so geil, muss ich sagen. Das hat so einen ganz alten Charme. So ein ganz, noch mit Laufbahn und schieß mich tot allem.
Dann wäre man schon eher wieder bei Freiburg. Ich glaube, ich bin für Freiburg.
Also für mich, ich bin die jüngere Generation, für mich gehören die dazu.
Ja.
Was haben wir?
Ich setze pro Freiburg.
Was ist mit Fortuna Düsseldorf? Zum Beispiel. Ist auch so ein Grenzfall, finde ich.
Ja, ist mir eigentlich.
Was ist mit 1860?
Also ich habe jetzt SC Freiburg, aber jetzt war rauf.
Ja, hau SC Freiburg drauf.
Also 60 in der Bundesliga wäre für die Stadt München schon geil. Also das habe ich ja auch erst gelernt, seit ich da unten wohne, dass das schon auch also ist ja auch verständlich. Also hier hast du HSV und St. Pauli, aber HSV ist ja schon so ein Verein, wo man immer mal Sorgen hat. Der FC Bayern ist halt so das Schillernde schlechthin. Da ist es schon auch cool, dass es diesen kleinen anderen Verein gibt, der natürlich ganz viel Mist gemacht hat in den letzten Jahren. Aber in so einer Stadt, wo der FC Bayern ist, ist es schon auch cool, ein Äquivalent zu haben. Und deswegen, ich habe das am Anfang nicht so richtig verstanden. Seit ich da unten lebe, merke ich auch mehr, wie gut es dieser Stadt tut, dass 1860 da ist. Das klingt immer noch komisch, wenn ich es ausspreche, aber in der Bundesliga ist schon auch nicht uncool.
Noch was anderes rein, Rot-Weiß Essen.
Mhm. Wow, das ist jetzt ganz.
Das ist ja, Moment. Pass auf, ganz kurz. Die Überschrift hier ist ja irgendwas mit Traditionen, Stadion, dies und das. Wenn du einmal an der Hafenstraße warst und ich war jetzt noch nicht an der neuen, aber in dem alten Ding, als die eine Tribüne noch gar nicht da war. Und trotzdem ist da eine Wahnsinnsstimmung, da zu spielen, ist halt top. Das war damals in Anführungsstrichen nur dritte Liga. Mhm. Ich glaube, wenn die in der Bundesliga unterwegs sind und halt mal die Leute mobilisieren, das kann auch richtig. Also insofern, du.
Ich wäre dafür.
Ganz viele Kriterien, die du mit einbeziehen kannst oder auch nicht.
Nils? Einfach mal.
Jetzt bezüglich Rot-Weiß.
Rot-Weiß und 68 machen wir jetzt mal.
Ja, also die sind beide sehr traditionelle Mannschaften, die früher zu Anfangszeiten natürlich ganz, ganz stark dabei waren. 60 deutscher Meister geworden. Rot-Weiß Essen hat auch richtig gute Spieler hervorgebracht. Ich finde beide absolut okay. Das Problem ist, wir müssen uns ja reduzieren. Aber ich schreibe gerne mal beide auf. Wir können ja noch ein, zwei streichen.
Ja, gut.
Wenn wir
ich möchte jetzt mal so einen verrückten Vorschlag machen. So. Weil es ist ja eine Wunsch-Bundesliga und die haben vorhin sehr.
Wir haben auch noch Mannschaften wie in Bochum noch.
Ich finde die aber ganz wichtig.
Wenn haben wir über Nürnberg schon
gesehen? Saarbrücken, Nürnberg.
Ich möchte jetzt mal was ganz Verrücktes kurz mal machen. So, ich werde erst sagen, was? RB Leipzig. Einfach, auch weil du einen Feind brauchst.
Ja, dann möchte ich aber Wolfsburg haben.
Weil aber Wolfsburg macht halt nicht so Emotionen, ne? Wenn
du allein daran denkst, und Dynamo Dresden.
Nee, wie wär's mit Lokomotive?
Das ist ja auch nicht so, aber wenn du so ein Spiel Dynamo Dresden gegen RB Leipzig hast, okay.
Selbst als Feindbild sind wir zu klein. Wir können nicht mehr der coole Bösewicht sein.
Ich wär auch für RB. Vor allen Dingen, ja, wirklich, weil Feindbild bin ich dabei. Und für mich ist dann doch immer so ein bisschen dann auch die Fankultur. Und ich war jetzt zweimal bei denen, hab mir das angeguckt. Das ist schon stark, was die an Emotionen in dieser Stadt entfacht haben. Insofern, jetzt gucken alle an mir vorbei auf den Mond. Ich
gucke. Warst du im anderen Stadion?
Nee, ich fand es gut. Zweimal. Ich war mit St. Pauli einmal da. Und was einmal, ich glaube, sogar in Europa League, Champions League, ich weiß es nicht mehr.
Also wir waren beim letzten Europa League-Spiel dieses
Jahr. Ja, aber komm, Europa League das, gegen irgend so ein.
Ja, warte mal ganz kurz. Letzter Spieltag, ja. Und du brauchst einen Sieg, um weiter. Warte mal ganz kurz. Ja, Europa League, ist das eine lästige Pflicht oder was?
Geht ja nicht mit kaum Europa League. Du hättest mal die letzten Sendung sehen sollen. Da hab ich. Ich bin exakt bei dir.
Also das ist hier Traum Europa League, das ist ja nur Traum.
Nein, es geht da. Nein, wir versuchen gerade, ob diese Mannschaft. Du sagst ja gerade Feindbild und irgendwer sagt gerade hier Fanpotenzial. Und für mich, das, was Ralf sagt, darüber hatte ich mich auch echauffiert, dass wenn du eine Mannschaft wie Leipzig irgendwie in der Euroleague spielt und es ist irgendwie die dritte Bundesliga-Saison und das zweite Mal, dass man überhaupt europäisch dabei spielt, dann schenkt man so einen Auftritt nicht ab. So, und dann muss eine Begeisterung in der Stadt zu sehen sein, ey, wir spielen europäisch. Guck dir mal Frankfurt an, was die machen. Und dann würde man doch erwarten, ja, okay, das Stadion ist voll, weil wir freuen uns, diese Sehnsucht, von der immer gesprochen wird, ey, wir bringen Fußball zurück nach Leipzig, die Sehnsucht war so groß. Wo ist sie denn? Im Stadion ist sie nicht. So,
dann lass uns Lokomotive Leipzig.
Komm.
Ja, weil dann hast du nämlich die Emotionen in der Stadt auf jeden Fall.
Ja, aber das
ist. Weil da sind in der Regionalliga oder was das da ist.
Häufiger wird mein erster Profiverein genannt, Alemannia Aachen. Ja, aber bitte dann mit dem alten Tivoli.
Aber ich würde erstmal FC St. Pauli. Zumindest mal
allein schon damit wir sicher sind, dass auf jeden Fall immer ein Hamburger Verein in der ersten Liga ist.
Da haben wir jetzt zwei schöne Stadtderbys mit
60. Das jetzt sollte, wäre, würde ich sie auf den Arm kippen. Aber das
wir kommen
mit Wasser schlecht.
Ich glaube, das wird die Zeit läuft uns davon und wir kommen nicht auf 18.
Basti, cool, ist ja auch ein Statement.
Wir haben noch so viele
drei geile Mannschaften. Komm, wir machen zu. Wie viel haben wir noch?
Alemannia Aachen habe ich auch gerade im Chat gelesen, hatte ich auch schon auf dem Schirm. Ist natürlich auch eher was für
Metallica. Was mit Bochum, was mit Duisburg?
Ja, für Bochum.
Ja, Bochum. Allein wegen Grönemeyer.
Ja.
Grönemeyer
für Grönemeyer.
Ja. Und mir fehlt dann noch ein Ostclub. Den bringe ich nochmal Hansa Rostock.
Ja. Hansa Rostock.
Ja.
Ich bin für Union Berlin immer noch, aber ihr habt der keine.
Ja, wir gucken mal. Braucht die Bundesliga einen Hauptstadtverein? Also ist das vielleicht Pflicht so, dass also vielleicht auch in den Regularien, aber dass man
Härte haben.
Aber wir wirklich kein Hertha.
Also eine Berliner Mannschaft
ist nicht doch gut. Nee, das ist wirklich, das können wir nicht bringen. Nur weil wir Hertha langweilig finden oder so.
Aber wir haben auch kein Hannover 96 zum Beispiel. Cool. So, aber
es ist auch Hannover 96.
Wir haben keine, auch genug haben keine niedersächsische Mannschaft. Ne?
Stimmt, wir haben keine niedersächsische Mannschaft. Wir haben Braunschweig nicht, wir haben Hannover nicht.
Ja. Göttingen nicht 05 könnte ich noch in die Waagschale werfen. Göttingen 05. Arbeiten sich gerade wieder hoch.
Das können wir noch mal machen. JSG Adendorf-Briedlingen.
Ja.
Mit dir als Mäzen.
fanmäßig ein bisschen schwierig da, glaube ich.
Also spätestens jetzt.
Ja. Nee, das boykottiere ich da jetzt.
Warum?
Da steht er jetzt nicht ernsthaft.
Das J steht übrigens für Jugend. Ne, Jugendspielgemeinschaft. Aber das ist, wir spielen
das nur mit U18 Leuten. Was aber mega cool wäre, wenn es einfach eine Bundesliga-Mannschaft die Jugendspielgemeinschaft heißt. Einfach, wir scheißen auf den Namen. Ist uns egal.
Und? Letzte Mannschaft. Ralf darf ansagen.
Wir haben nur Nürnberg noch nicht.
Das sind so auch Mannschaften, wo du ja auch ideale Bundesliga, wenn du dir die ideale Bundesliga 2 vorstellst, dann hast du ja Hannover, Nürnberg.
Zumindest ich weiß, ihr mögt meine Sachlichkeit nicht, aber das ist doch wirklich reines Wunschkonzert. Jeder findet irgendein Argument pro oder kontra gegen jeden Verein hier.
Ja, natürlich. Nee,
zeig mir einen Verein, ich nenne dir einen Pro.
Ich glaube, wir haben einen vergessen. Borussia Mönchengladbach.
Ist halt einfach Bayern.
Kannst jetzt sowohl als auch nicht.
Zurück.
Also, ich bin für einen Hauptstadtclub. Das ist ein schöner Kontrast zwischen Adolf Briedling. Das Duell irgendwie um die Vorherrschaft Hauptstadt gegen.
Dann nehmen wir Dynamo Berlin.
Können wir da in Berlin eine Spielgemeinschaft ausrufen oder so?
BFC Dynamo.
Oh ja. Ja, letztens Hallenturnier in Berlin gehabt. Da waren ein paar BFC Dynamo. Anhänger, nenne ich es mal mit.
Ja.
Dafür, dass das ein U17-Turnier war, schon. War sportlich.
Na gut. Also kommen jetzt Union oder Hertha. Also wir haben jetzt schon einen Gag. Union oder Hertha.
Also ich möchte den Gag
Kampfabstimmung, wir müssen beenden hier. Die Gelbe, die werden hier schon gleich vom Sender genommen.
Okay, also, dann bin ich für Hertha mit einem neuen Stadion.
Hertha im Unionstadion.
Hertha. Genau. Hertha im Unionstadion.
Können wir nicht eine Spielvereinigung? Union Berlin?
Ja, Spielvereinigung Berlin. Hertha Union Berlin. Ja, Hertha Union Berlin. Das ist eine Wunschvorstellung.
Hertha Union Berlin. Sehr gut.
Es gab übrigens ein Wiedervereinigungsspiel 1991, vorgestern vor 18 Jahren.
So, Spielvereinigung. Ich lese noch einmal vor.
Hertha gegen Union.
Können wir es abmoderieren? Bayern München, Borussia Dortmund, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Hamburger SV, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart, 1. FC Köln, 1. FC Kaiserslautern, Dynamo Dresden, SC Freiburg, 1860 München, Rot-Weiß Essen, FC St. Pauli, VfL Bochum, die Spielvereinigung Berlin und die JSG Adler Friedling.
Wir können, ich protestiere nach wie vor. Weil wir spielen die Saison noch niemals mit 18 Mannschaften durch, weil der mit 10 da abspringt und ist Konkurs zur Halbserie.
Ja, und ich finde, also so ein bisschen Nürnberg, ich habe es auch gerade noch mal gelesen, 8-mal deutscher Meister. Ja, Nürnberg hätte auch tatsächlich einen Platz verdient. Aber hey, die JSG Adler Friedling ist einfach zu stark.
Den soll Nürnberg challengen.
Ja, kann Nürnberg die Challenge treffen. Nee, genau. Nein, natürlich.
Dann
Nürnberg
eher Wolfsburg, würde ich sagen.
Dazu. Ja. So, hey, so, hat das ist jetzt unsere Top 11.
Nee, hat gar nicht genannt, ne?
Wir haben alles genannt, aber wir können, guck mal, wir können nicht alles unterbringen. Und deswegen, das ist jetzt unsere erste Liga. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war die Bundesliga heute. Fantastische Gäste, Alex, Ralf, schön, dass ihr da wart. Ihr seid eh immer da. Und ihr natürlich. Vielen Dank fürs Zusehen. Jetzt viel Spaß noch mit dem Montagabend auf Rocket Meets TV. Tschüss, auf Wiedersehen.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/Bundesliga.